Es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben in unserer umfangreichen Archivkiste gekramt und werden in den kommenden Monaten Stück für Stück auch alte Podcast-Folgen, die bisher noch nicht zu hören waren, zum Besten geben. Heute geht es um Sport in einer Podcast-Folge aus dem November 2024. Es geht um die Paralympics. Und das passt, weil in etwa einer Woche die nächsten Paralympics, nämlich die Winterparalympics, anfangen. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast, eine Produktion von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen und heute wieder am offenen Kanal Merseburg-Querfurt mit Unterstützung der Redaktion des E-Teams, also der inklusiven Redaktion. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, als Audio im Podcast-Format klassisch und auch als Sichtbar Plus mit Video. Und unser Gast heute hat Glänzendes mitgebracht und Glänzendes vollbracht. Anja Adler ist bei uns, paralympische Teilnehmerin und Bronzemedaillengewinnerin.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und du hast uns das gute Stück auch schon mitgebracht. Ja. Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich sogar direkt mal darauf hinweisen, dass dieses Ding sehr, sehr schwer ist. Ein halbes Kilo. Ich habe es gerade mal so in der Hand gehalten. Das ist schon von der Wertigkeit, also nicht nur vom Gewicht, sondern von der Wertigkeit auch was, was wahrscheinlich dein sportliches Highlight ist. Du, beschreib mal, wie das für dich ist. Du präsentierst sie gerade sehr, sehr viel. 200 Meter Parakanutin. Ja. Das ist also die Disziplin. Und es hat geklappt mit dieser großen Medaille.
Ja, das ist wirklich ein großer Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Und ja, du hast schon sehr schön gesagt, die hat natürlich ein enormes Gewicht. Und das spiegelt eigentlich sehr schön wider, was auch für eine Wertigkeit das für mich auch hat. Weil das der große Kindheitstraum, der wahr geworden ist, einmal eine olympische, also paralympische Medaille zu gewinnen. Und nach langen Jahren mit vierten Plätzen jetzt die Erlösung, der dritte Platz hat geklappt. Das ist natürlich unglaublich schön und ich genieße es total auch, sie quasi gerade durch die ganze Bundesrepublik zu tragen, überall zu präsentieren, weil ja, es macht mich einfach unglaublich glücklich und auch stolz, dieses gute Stück jetzt mein eigen zu wissen.
Ja, wo hast du sie überall schon gezeigt? Also klassische Interviews wahrscheinlich, hast du gesagt, auch Schulen oder sowas noch irgendwie?
Genau, ich war schon auf Schulen, verschiedene Interviews, wir waren auch schon auf Veranstaltungen, auf Schulhöfen, dann bei großen Festveranstaltungen von Ruhrporthelden zum Beispiel, letztes Wochenende waren wir, ja, also ganz, ganz viel. Es ist wirklich ein wahrer Interview-Marathon gerade, macht aber auch unglaublich Spaß und freut mich, da teilnehmen zu dürfen an solchen Veranstaltungen.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist, auf jeden Fall. Es ist für dich 2024 ein ganz erfolgreiches Jahr gewesen. Es ist nicht nur die Medaille, du hast jetzt nur in Anführungszeichen die mitgebracht, aber natürlich die wichtigste. Aber es gab auch eine EM-Medaille als Vize-Europameisterin. Es gab auch eine Weltmeisterschaftsmedaille. Was ist das Jahr 2024? Kann man sowas eigentlich planen, so einen Erfolg, dass man da hinkommt? Hat sich sowas abgezeichnet? Ist das eine Hoffnung oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, planen ist im Sport immer sehr, sehr schwierig, weil Planungen werden meistens gerade im Sport durchkreuzt. Durch die eine oder andere Widrigkeit. Die Gesundheit muss immer mitspielen, die Bedingungen müssen mitspielen. Und ja, aber dieses Jahr haben wir ganz besonders natürlich ausgerichtet auf die Paralympics, haben schon seit letztem Oktober, also wirklich von Saisonbeginn an Vollgas gegeben, wo man sonst mal erst recht ruhig startet ins Jahr und gerade auch Weihnachten da noch so ein bisschen ruhiger macht, haben wir halt dieses Jahr komplett Vollgas gegeben. Schon im November waren wir im Warmwassertrainingslager in der Türkei, alles war aufgerichtet auf den großen Höhepunkt. Ja, und es hat sich dann einfach schon zu Beginn des Jahres im Mai abgezeichnet, dass bei der Weltmeisterschaft ich schon in einer recht guten Form bin, was sich natürlich auch in der Bronzemedaille bei der WM wiedergespiegelt hat. Und ja, der Druck wurde aber dadurch nicht kleiner.
Eher also größer
man macht,
sogar, ne?
Genau, man macht sich ja selber schon genug Druck, gerade nach Tokio mit dem vierten Platz. Und auch die Jahre danach waren nicht die einfachsten, weil bei jeder WM ein vierter Platz rausgekommen ist. Und jetzt hat man schon die Hoffnung gehabt mit der ganzen intensiven Vorbereitung, dass man um die Medaille wieder mitfahren kann. Dann kam bei der WM der dritte Platz. Meine eigenen Erwartungen sind gestiegen. Und klar, dann wurde es natürlich auch in den Medien dann publiziert. Der Fluch ist gebrochen, der Bann des vierten Platzes ist vorbei. Und ich dachte mir immer so, bitte, schreib es doch nicht noch. Es reicht doch, wenn ich es denke. Und ja, dann Europameisterschaft mit der Silbermedaille war natürlich auch nochmal ein super Highlight. Und zwar vor allem auch ein Rennen, was schon sehr, sehr weit oben bei mir bei meinen Highlights lag, weil das einfach von vorne bis hinten richtig gut gepasst hat. Ich sehr schön auch noch mit meiner Konkurrentin auf dem ersten Platz, mit der Ungarin, gefightet habe. Es hat da wirklich alles super zusammengepasst. Es war einfach schon ein sehr perfektes Rennen, wo ich dann aber auch dann danach wieder ein bisschen gezweifelt habe. Oh, jetzt hast du jetzt schon gezeigt, warst du vielleicht zu früh im Jahr fit? schaffst es jetzt nochmal, den Bogen aufzubauen bis zum Paralympics. Aber da muss man eben sagen, es war wirklich eine Top-Leistung vom ganzen Team, vom Trainerteam, Betreuerteam, von zu Hause, Familie, Freunden, dass man wirklich da die Spannung gehalten hat, dass das Training wirklich so ausgerichtet ist, dass wir dann uns zu den Paralympics hin nochmal steigern konnten. Und am Ende haben dann die Messergebnisse, die dann natürlich auch noch umgerechnet wurden in wissenschaftliche Zeiten, wo auch dann die Bedingungen noch rausgerechnet wurden. Mhm. Also die reine, wir sagen dazu, Nullfahrzeit hat eben auch gezeigt, es war einfach mein bestes Rennen ever. Und dass man das dann auch wirklich an dem Tag X zeigen kann und das dann auch mit den Bedingungen so gut gepasst hat, dass dann die Medaille rausspringt. Also besser hätte das ja eigentlich gar nicht laufen können, bei jedem großen Ereignis eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Ich meine, schöner geht's gar nicht.
Ja, das ist eben genau das, was man auch oft unterschätzt, ne? Wenn man sich vorbereitet auf so ein großes Event wie die Paralympischen Spiele, also das Größte, was es ja überhaupt gibt, muss es eben auch alles passen. Also es gibt diese Trainingsrhythmen, das kann man sich theoretisch ausdenken, wie du es auch gesagt hast, dass man auf den Punkt dann fit ist, aber dass man auch das Glück dann hat, dass es bei einem selbst dann auch so passt. Das ist halt genau das, was man nicht planen kann. Ne?
Ja, das stimmt. Vor allem auch, wenn man eine Outdoor-Sportart ist, wie wir, die halt sehr auch vom Wind und vom, von den Temperaturen auch abhängig ist, also vor allem auch vom Wind, ist halt nichts planbar. Was wir planen konnten, ist, dass Paris eine sehr schwere Strecke ist. Wir waren vor einem Jahr schon einmal dort zum Weltcup. Da hat sich die Strecke wirklich von allen möglichen Seiten gezeigt und es war schon absehbar, dass wir dort wahrscheinlich mit viel Seitenwind von rechts rechnen mussten. Und dementsprechend haben wir uns auch in der Vorbereitung jeden schlechten Bedingungen auch gestellt. Also wir waren auch in Südfrankreich im Trainingslager. Da waren Bedingungen, da standen wir am Ufer und haben gedacht, oh Gott, das kann nicht gut sein. Wir haben immer die Regel, wer kentert, wer ins Wasser fällt beim Paddeln, muss einen Kenterkuchen backen. Und da kam schon von den Trainern die erste Ansage, Leute, egal was passiert, es muss heute keiner Kenterkuchen backen.
Okay.
Das ist einerseits schon mal beruhigend, aber andererseits weißt du auch, okay, wenn das die Trainer schon von sich aus sagen, dann sind die Bedingungen nicht einfach. Mhm. Und dann als nächstes kam dann auch, wir stellen es euch frei. Wir zwingen keinen aufs Wasser, es sind wirklich schwere Bedingungen. Schwimmen könnt ihr alle. Also Sorgen, dass es gefährlich ist, war jetzt nicht. Aber sie haben uns dann am Ende doch die Wahl gestellt. Und wir haben auch gesagt, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf. In Paris kann alles passieren, da können uns solche Bedingungen auch erwarten. Von daher, wir müssen raus. Jetzt können wir raus und können quasi die Fehler machen. Mhm. In Paris dürfen wir sie nicht machen und lieber machen wir sie jetzt, lernen aus den Fehlern und können sie in Paris dann richten. Und es war auch gut, weil die Bedingungen waren am Finaltag nicht einfach, die wir hatten.
Ja. Hat war auch wieder dieser Seitenwind, ne?
Genau, war dieser Seitenwind und wir konnten uns schon im Training zu Hause drauf einstellen. Wir sind zeitig nach Paris gereist, wir waren schon 2 Wochen vor unserem Rennen, waren wir schon dort, sodass wir wirklich ganz viel Zeit hatten, genau diese Bedingungen kennenzulernen, unser Material darauf abzustimmen. Wir hatten Bootstechniker dabei gehabt. Ich weiß noch, die ersten Trainingseinheiten, da waren noch Rudererbahnen eingezogen. Und die Rudererbahnen, die waren noch breiter als unsere Bahn. Wir sind bei den Bedingungen gefahren und kamen einfach mal 3 Rudererbahnen weiter rechts raus.
Unglaublich, ja.
Das war schon ein Zeichen, okay, wenn das würde bedeuten, wir würden quasi wahrscheinlich 4, 5 Kajakbahnen weiter rauskommen. Und da war klar, wir müssen nochmal nachjustieren, wir müssen nochmal was machen. Und mithilfe mit unserem Bootstechniker hat das ganz gut geklappt. Und dann kam dieser eine Tag, wo wirklich ganz, ganz viel Seitenwind war. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Da habe ich die richtige Einstellung vom Steuer gehabt, wusste, okay, wenn ich das so nehme, das Setup, dann läuft mein Boot bei den Bedingungen. Dann bin ich an den Steg zurück und meine Trainer wollten mich schon rausholen. Ich habe gesagt, nein, holt mich bitte nicht raus, gebt mir einen weißen Edding. Ich brauche einen weißen Edding. Gucken Sie mich groß an. Wozu brauchst du jetzt einen weißen Edding? Ich so, egal, bringt mir den Edding. Und dann habe ich mit dem Edding das Steuer markiert und am Fußbrett, wo das Steuer einzustellen ist, dass ich genau wusste, wenn die Bedingungen kommen, muss der Steuerpin an diese Stelle und dann komme ich mit den Bedingungen klar. Dann war der Vorteil auch, dass ich den Weg über das Halbfinale gehen musste, weil ich war nicht Vorlaufsiegerin, sodass ich es da im Halbfinale schon einmal ausprobieren konnte. Und ja, das hat natürlich viel Selbstvertrauen gegeben. Und ja, Outdoor-Sportart ist unberechenbar manchmal, aber es hat alles zusammengepasst.
Wir haben noch, also wir sind ja schon ganz tief eingestiegen, auch in deinen Sport. Du hast uns das auch gerade technisch erklärt. Die Schwierigkeit jetzt beim Parakanu ist, du hast ja eine Querschnittslähmung, also sitzt im Rollstuhl, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, aber du musst ja auch die Steuerung übernehmen ohne Beine, was man sonst machen würde, also mit dem Paddel. Und da ist ja dieser Seitenwind nochmal schwieriger eigentlich. Ne?
Genau, also das ist gerade bei einem Sprint von 200 Metern ist das eigentlich ja schon mit so die höchste Hürde, die man nehmen kann, muss dann in dem Falle.
Das heißt, du musst da, wo du nicht hinsteuern willst, musst du eigentlich stärker.
Genau, entweder man paddelt auf der linken, also wenn der Wind von rechts kommt, paddelt man entweder links stärker oder nimmt rechts Druck raus. Was jetzt, sag ich mal, bei längeren Strecken, bei 500 oder 1000 Metern, würde ich es gar nicht als so schwierig empfinden. Da habe ich es auch im Training eigentlich ganz gut im Griff, aber 200 Meter, die verzeihen nichts. Das ist ein Sprint, da muss der Start passen, da reden wir über Zehntel, Hundertstel. Und da ist jedes Mal, wenn man einen Steuerschlag einbauen muss, verliert man. Und das summiert sich dann auch auf. Und deswegen, die 200 Meter verzeihen nichts. Und da ist gerade schwierig, wenn man eben, wie wir, nicht steuern kann. Wenn man dann mit dem Paddel alles ausgleichen muss. Deswegen muss man schon beim Einfahren, muss man eben gucken, wie stellt man das Steuer ein, dass man wirklich halbwegs ordentlich über die 200 Meter kommt. Und man muss eben auch ein bisschen, man darf halt nicht allzu stark fokussiert auf sein Boot sein. Man muss halt gerade bei den Bedingungen mal wirklich den Blick auch so ein bisschen nach außen lenken. Weil ich habe zum Beispiel bei 100 Metern gesehen, wie von rechts vorne das Wasser sich gekräuselt hat. Und das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass eine Böe kommt. Und ich habe dann schon langsam, ohne grob in meinen Paddelrhythmus einzugreifen, das Boot schon Richtung Böe ausgerichtet, sodass als die Böe kam, mein Boot quasi wieder gerade gestellt wurde. Und deswegen muss man, ich sage immer so liebevoll, man muss das Wasser lesen können.
Das Wasser lesen, ne?
Ja, das ist immer dann auch noch so eine kleine Schwierigkeit, was am Ende dann auch sehr, sehr viel ausmachen kann.
Also total spannende Einblicke jetzt schon an dieser Stelle. Wir lassen uns mal den Schritt zurück machen. Wie ist es bei dir überhaupt? Wie bist du zum Sport gekommen? Also mal ganz am Anfang. Es ist ja wahrscheinlich, bist du, so wie ich dich jetzt auch erlebe, dann von Anfang an schon sehr bewegungsfreudig gewesen und hast einfach drauf los. Ne? Und die Eltern haben gesagt, Mensch, wir müssen unser Kind irgendwo hinstecken. Sie hat Bewegungsdrang.
Ja, also da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Ja. Die haben mir früher wirklich jede Möglichkeit gegeben, mich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren, haben mich da überall unterstützt. Und ja, so kam ich über die rhythmische Sportgymnastik, also erst Tanzen, rhythmische Sportgymnastik, kam ich dann zur Leichtathletik, wo ich dann wirklich auch hängen geblieben bin. Also Leichtathletik, das war mein Leben. Also, es hat Spaß gemacht. Zuerst war ich da mehr so im Mehrkampf orientiert und dann durch einen glücklichen Zufall kam meine Teamkollegin und ich, war auch damals meine beste Freundin, kamen wir doch dann tatsächlich zum Gehen. Einfach dadurch bedingt, dass wir, es war mal im Sommer, es hat draußen geregnet, gewittert, es waren alle drinnen, auch die Geher, die sonst nie mit uns in der Halle sind. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, man hört es ja auch irgendwie, das sieht ja schon ganz ulkig aus, wenn Geher gehen. Und in dem Alter, wo wir damals waren, ja, was macht man dann als Mädels? Man macht es natürlich mal nach. Aha. Und ja, dann standen unsere Trainerin Frau Geider und Herr Stechemesser, der
Geher-Trainer. Habt ihr das erstmal so ulkig nachgemacht? Oder
nee, wir haben es einfach nachgemacht.
Haben es einfach nachgemacht,
genau.
Okay, ja.
Und dann standen eben unsere Trainer, also meine Trainerin und der Herr Stechemesser, der Geher-Trainer, standen dann vor uns, guckten uns beide so semi-böse an und meinten so, ihr beide, 14 Uhr in unserem Büro. Hey, da dachten wir schon, oha, was hat das jetzt zu bedeuten? Wir dachten eigentlich, wenn wir jetzt dann dahin gehen, dann gibt es schon ein bisschen Ärger. Und dann waren wir am nächsten Tag dort und dann meinte dann Herr Stechemesser, naja, also das, was ihr gestern in der Halle gemacht habt, macht ihr jetzt hier unten, macht mal bitte 2,5 Runden.
Okay.
Dann waren wir im Leichtathletikstadion, haben dann 2,5 Runden das gemacht, was wir in der Halle gemacht haben und danach standen sie wieder vor uns und hieß es gleich, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in die Gehertruppe wechseln. Und so kamen wir dann zum Gehen und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Nur mal zwischendurch während des Studiums habe ich dann zwischenzeitlich mal aufgehört, hatte mich mal im Skispringen probiert. Auch eine verrückte Aktion.
Auch noch interessant, ja.
Genau. Und aber nur 2 Jahre und dann kam ich eigentlich wieder zurück zum Gehen. Und ja.
Was macht diese Sportart für dich aus? Also was ist das, was das ausmacht?
Es ist eine technisch sehr anspruchsvolle Sportart. Es gibt ja auch technische Regeln. Man kann auch disqualifiziert werden in den Rennen. Es ist eine Ausdauersportart. Ausdauer liegt mir einfach unglaublich. Wir waren damals auch ein ganz tolles Team. Auch bis zuletzt waren wir ein sehr bunt gemixtes Team, ein kleines, aber feines Team. Ja, mein Trainer, wie gesagt, der Herr Stechemesser von Anfang an dabei. Dann hatten wir noch einen zweiten Trainer, Marino Grandi. Und ja, es war einfach insgesamt ein super Team mit den Jungs und auch mit Bianca, die jetzt auch schon für die Nationalmannschaft auch gestartet ist, leider jetzt ihre Karriere beendet hat. Und wir hatten super viel Spaß. Wir hatten dann sogar in Ferien gesagt, kommt, wir organisieren uns jetzt selber mal ein Trainingslager und haben dann selber ein Trainingslager gemacht. Und es war, wir waren immer draußen in der Natur. Also außer es war richtig eiskalt, dann sind wir auch mal in die Halle. Aber sonst sind wir immer draußen unterwegs gewesen. Und man konnte die Sportart ja auch überall machen. Also wenn ich im
Also man braucht eigentlich jetzt sonst nichts, also braucht ja nur seinen Körper eigentlich.
Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt in Bergen war, bin ich dann auch bis zu den Almen gegangen. Und dann haben auch die Almwirte gemeint, was? In 30 Minuten? Bis hierher? Bist du des Wahnsinns? Und ging ja auch dann bergauf die ganze Zeit. Ja. Nein, es war einfach ein super schöner Sport. Und eben, weil es auch technisch herausfordernd ist, nicht einfach nur die Ausdauer, sondern man muss eben auch die Technik beachten. Mhm. Man muss sauber gehen. Ja, das hat einfach so in der Kombination sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mhm. Hast du Jonathan Hilbert verfolgt bei Tokio?
Ja, auf jeden Fall. Das war ein mega Rennen.
Silbermedaillengewinner für Deutschland, 50 Kilometer.
Richtig, ne? Was ganz Besonderes. Das kam ja mega überraschend. Und ich hing wirklich die ganzen 50 Kilometer auch am Bildschirm. Mhm. Also bis auf eine Dreiviertelstunde, da musste ich mal Krafttraining machen. Da waren wir gerade im Trainingslager in Kienbaum, aber den Rest habe ich tatsächlich, weil wir zum Glück an dem Tag einen halben Tag frei hatten.
Es war nachts? Das war noch nachts, als das live war?
Naja, genau. Ja. Und deswegen konnte ich mir auch leisten. Ah, aber ich glaube, der Rest war früh noch.
Ah, kann sein,
Der Rest war früh noch, wo wir noch zum Krafttraining mussten. Mhm. Deswegen konnte ich es halt komplett sehen. Und ich habe auch immer mal ein bisschen zurückgespult, weil man schläft ja immer wieder ein und wieder eine Stunde zurück. Weil ich wollte es ja komplett sehen. Es war echt mega spannend und ja, ich verfolge es immer noch, auch jetzt, gerade Christopher Linke, der auch schon so lange und so erfolgreich ist. Ja, macht immer Spaß zuzugucken und jetzt auch gerade die neuen Formate, wobei ich es auch ein bisschen kritisch gesehen habe, eben so von diesen traditionellen Disziplinen wegzugehen und jetzt auf Krampf neue Formate zu machen, nur damit spektakulärer ist fürs Publikum, sehe ich ein bisschen kritisch. Tat mir auch sehr leid für den einen oder anderen Geher, der auf 50 Kilometer spezialisiert war und jetzt mit 20 Kilometern da er doch seine Probleme mit der Umstellung hat, ist halt
ist was
gefühlt,
anderes.
Man macht, muss aus ihnen einen Sprinter machen, gefühlt. Also es ist natürlich jetzt noch kein Sprint, aber hat ja in Paris eigentlich ganz gut überzeugt, jetzt das neue Format. Und ja, ich freue mich immer noch, wenn es kommt und ich es verfolgen kann.
Und 20 Kilometer war ja auch das, wo du eigentlich dann so deine Strecke war, ne?
Genau, das war das, was mir dann am meisten Freude bereitet hat, weil man konnte so schön taktieren, man konnte ein bisschen spielen auch mit den Feldern, in denen man gegangen ist. Und das war schon herausfordernd. Ich meine, machen wir uns nichts vor, der 17., 18. Kilometer, das war einfach, da musste man einmal durch die Hölle gehen. Das war dann schon immer sehr, sehr hart. Aber dann danach, wenn das Ziel immer näher kam, die Freude dann auch und auch, die Endorphine danach, die Glückshormone, wenn man es dann geschafft hat und wenn man wieder eine neue Bestzeit aufgestellt hat, einfach mega. Und die Geher, das ist einfach auch, weil es nicht so viele in Deutschland machen, wie eine Familie.
Ist eine Community, ne?
Ja, genau.
Habe ich auch schon oft gehört.
Genau, und der Truppe macht es einfach, hat super viel Spaß gemacht.
Toll. Also auch ein ganz wichtiger Teil deines Lebens. Du musstest dann einen anderen Teil angehen. Das war sozusagen das, warum die jetzt aufmerksam zugehört haben. Ich hatte ja gesagt, heute sitzt du im Rollstuhl, bist querschnittsgelähmt, gehen geht nicht mehr. Wir werden auch darüber natürlich kurz sprechen, um das einfach zu erzählen, weil es auch ein Teil deiner Lebensgeschichte ist und weil du da auch schon oft gesagt hast, du bist da auch mit dir irgendwie im Reinen. Mhm. Es gab dann im Rahmen deines Studiums einen Unfall, der dich ereilt hat. Ja. Kannst du uns dazu einfach mal erzählen, was du erzählen magst, warum du heute im Rollstuhl sitzt?
Ja, ich war ja ab Geologie studiert und ich war dann auch 2013 habe ich meinen Masterabschluss gemacht und hatte mich dann entschieden, noch eine Promotion draufzusetzen im Bereich der Höhlenforschung, Südharzgefäuser. Und wir hatten da einen Großversuch gemacht in der Barbarossa-Höhle. Wir haben das Wasser quasi mit einer relativ grellen Farbe gefärbt, mit zwei verschiedenen Farben, die man sogar noch im Millionstelbereich nachweisen kann. Mhm. Und dabei waren wir natürlich angewiesen zu gucken, wo gibt es Grundwasser, wo können wir Wasserproben nehmen, um zu gucken, wo fließt das Wasser hin. Und wir waren dann eben am Nordgefäuser in Kelpra, in einem stillgelegten Bergwerk, wollten dort auch eine Probe nehmen. Ja, und da kam es dann eben zu dem Unfall, wo ich dann abgestürzt bin und der mich dann quasi in den Rollstuhl gebracht hat.
Mhm. 15 Meter waren es gewesen, habe ich gehört. Bist du seitdem eigentlich mal wieder da gewesen? Oder nie wieder dann?
Nee, also ich war dort nicht nochmal. Es ist ja auch, auch mit einem Rollstuhl jetzt nicht so leicht dahin zu kommen. Und mittlerweile wurde es natürlich auch versiegelt, das Bergwerk. Ja. Das war ja schon ein stillgelegtes Bergwerk. Ja. Und ging ja dann auch durch die Medien. Da blieb ja nichts anderes übrig, als es wirklich endgültig zu versiegeln. Es sind ja auch keine Spielplätze. Also ich finde auch, im Nachhinein sollte wirklich geschlossen werden, sowas, weil ist halt nicht ungefährlich. Aber prinzipiell im Gefäuser war ich schon öfter. Ich war auch schon wieder in der Barbarossa-Höhle in der Heimkehle. Mhm. Also war auch bei verschiedenen Projekten auch von unserem Höhlenforscherverein noch mit dabei. Also ist jetzt nicht so, dass ich den Bereich meide. Mhm. Das gehört zu meinem Leben, gehörte zu meinem Leben und gehört auch weiterhin zu meinem Leben.
Wie du es gesagt hast, ne? Und ich habe gelesen und gehört, was total interessant ist, dieser Sturz, der dann in der Folge zur Querschnittlähmung führte. Du gehst davon aus, und du hast es kurz angesprochen, dadurch, dass du Skispringen auch als Sport gemacht hast, ist es eigentlich so ausgegangen, wie es ausgegangen ist? Sonst hätte es sogar noch schlimmer ausgehen können.
Ja, definitiv.
Warum?
Beim Skispringen hat man mir immer gesagt, Anja, wenn du stürzt, mach dich gerade und Füße nach unten. Und ich weiß nicht warum, aber in dem Moment kam genau das bei mir in den Kopf und genau das habe ich gemacht. Und das war dann das Glück, dass ich im Prinzip so gelandet bin, dass ich quasi mit den Füßen zuerst gelandet bin, die weggerutscht sind, ich dann mich quasi wie hingesetzt habe. Aber durch diese Geschwindigkeit, die ich drauf hatte, hat es natürlich eine extreme Stauchung der Wirbelsäule gegeben. Und damit ist der erste Lendenwirbel zerborsten. Und ich kann mich halt nicht so genau an den Aufprall selbst, sondern an alles kann ich mich erinnern, den Aufprall selber nicht. Aber das ist die einzige Erklärung, wie der Sturz dann doch so glimpflich ausgehen konnte. Weil es war, an sich war es nicht mehr. Es war der Lendenwirbel, eine gebrochene Rippe, weil ich auf meine Kamera gefallen bin, die ich noch um hatte. Mhm. Und ansonsten war nichts. Mhm. Und das ist für 15 Meter ja doch schon, ja, ist jetzt blöd gesagt, aber eine ganz gute Bilanz, muss man schon sagen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass es so ausgegangen ist, dass ich hier sitzen darf, dass ich jetzt mein Leben, so wie ich es lebe, leben darf. Also da bin ich schon dankbar dafür.
Und immer wieder das muss man natürlich auch, weil man es auch, weil es natürlich auch die Leute interessiert, dann in dem Moment, wann realisiert man, dass es man wirklich nicht mehr laufen kann? Und wie geht's dann weiter? Also das
das Realisieren, das ist gar nicht so einfach gewesen. Man will es erstmal nicht wahrhaben. Klar, man kriegt die Diagnose. Ich wurde ja dann auch gleich in Nordhausen notoperiert, dann nach Halle ins Bergmannstrost verlegt. Ich habe da eigentlich noch gar keine Panik geschoben. Mhm. Weil aus den einschlägigen Krankenhausserien, die man ja gerne mal guckt, da sieht man es ja häufig. Es passiert ein Unfall, derjenige kriegt die Diagnose Querschnitt gelähmt. Alle sind traurig, dann wird operiert, dann wird nochmal operiert, der große Zeh wackelt, alle freuen sich und er ist geheilt.
Okay.
So, und ja,
hat ja auch vielleicht ein gewisses Vertrauen dann irgendwo immer noch in die medizinischen Möglichkeiten.
Genau, da habe ich eben so gedacht, ja, es wird halt genauso sein. Ich werde ja eh nochmal operiert, das wird schon. Und dann aber so Stück für Stück kam dann die Erkenntnis. Man muss auch sagen, im Bergmannstrost, die Mitarbeiter, sowohl die Ärzte als auch die Pfleger, als auch Physiotherapeuten, die haben eine sehr charmante Art, einem das klar zu machen. Mhm. Also nicht mit einem Hammer, sie sagen es einem schon ganz klar zwischen die Augen, aber trotzdem so, dass man es noch ganz gut aufnehmen und verarbeiten kann. Also wirklich jetzt nicht unsensibel, sondern auf eine sensible, aber sehr direkte Art wird das einem dann doch schon vermittelt. Mhm. Und wenn man auf so einer Rückenmarkstation liegt, dann sieht man ja auch die anderen Fälle. Gerade wenn man dann schon ein bisschen mobiler ist, man spricht, man tauscht sich aus, man lernt von den Erfahrungen der anderen und dann so Stück für Stück kam dann die Erkenntnis. Auch wenn mir erst gesagt wurde, du wirst nie wieder laufen können, habe ich mir gedacht, ach komm, lass reden. Das schaffe ich schon. Aber ja, es ist ein schleichender Prozess, die Erkenntnis. Es ist jetzt nicht von heute auf gleich.
Aber vielleicht auch sogar gar nicht so schlecht. Also nicht sofort diesen Hammer zu kriegen und sofort in so eine depressive Phase dann reinzustürzen, wie das ja auch bei vielen der Fall ist, sondern wirklich irgendwo das erst schleichend an sich ranzulassen.
Genau. Und das Schöne ist halt auch, ich hatte ja auch super Unterstützung von meiner Familie, von meinen Freunden gehabt. Dass wenn immer mal so eine Erkenntnis mich geeilt hat, wurde ich auch aufgefangen. Also das war auch unglaublich wichtig, dass immer, wenn man wieder mal neue Erfahrung gemacht hat und einem alles so ein bisschen klar wurde, dass man immer jemanden hatte, den man anrufen konnte. Also ich weiß auch, meine Mutter hat auch mal eine Nacht mit in der Klinik verbracht, wo ich mal wirklich ein großes Tief hatte. Genauso kam mal nachts meine beste Freundin mit zig Tüten Gummibärchen. Wir haben uns dann in einen Gemeinschaftsraum gelegt, haben die Gummibärchen geleert und dann war alles wieder gut. Und das ist eben auch unglaublich wichtig, dass man in so einer Situation eben diesen Background hat, dass man immer jemanden hat, der ihn auffängt und vor allem auch an einen glaubt. Also man hat ja dann Pläne geschmiedet, hat dann gesagt, okay, dann mache ich halt das, dann mache ich das und ich will unbedingt das erreichen. Und hier, hör mal, der hat gesagt, ich kann zum Paralympics. Das ist jetzt ganz klar mein nächstes Ziel. Und wo viele dann sagen, ach, lasse reden, das wird eh nichts. Nee, da standen Familie und Freunde, auch meine Großeltern, immer hinter mir. Und ja, haben mich quasi auf jedem Weg, den ich einschlagen wollte, unterstützt. Und auch wenn auch manchmal eine Sackgasse war, dann war es eben eine Sackgasse. Aber wir haben die Richtung gewechselt, neuen Weg genommen Und ich glaube, die Wege, die wir bis jetzt gegangen sind, waren
ganz gescheit.
Genau.
Das hat am Ende zu was geführt. Absolut. Hast du eigentlich deine Promotion dann noch beendet?
Nein, also im Moment nicht. Ich hatte jetzt mal Ansätze unternommen. Ich hatte zwischendurch nochmal Meteorologie studiert in Leipzig. Da hatte ich das dann wieder so ein bisschen zurückgestellt. Dann hatte ich jetzt mal tatsächlich nach Tokio wieder einen Anlauf genommen. Hat auch in Jena jemanden gefunden, der mich jetzt betreuen würde. Und dann kam aber der glückliche Umstand, dass ich jetzt ein Jobangebot bekommen habe, vom Bergmannstrost dort zu arbeiten. Die mich so, wie ich bin, nehmen wollten, mit Sport, mit allem. Also komplette inklusive Paket. Und mich da auch unterstützt haben oder geplant haben, mich zu unterstützen, was sie auch super machen. Da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und da habe ich dann ganz klar gesagt, ein Job geht auf jeden Fall vor, der Promotion. Aber die Ergebnisse liegen vor, ich muss gar nicht mehr groß ins Gelände.
Aufgeschoben ist vielleicht nicht aufgehoben.
Richtig, genau. Ne? Irgendwann vielleicht mal.
Du sagtest gerade das komplette inklusive Paket. Es ist dann so, dass mit so einem Unfall und mit diesem Einschnitt im Leben natürlich vieles sich verändert und sowas. Was sind so in deinem Leben jetzt mal fernab vom Sport dann so Sachen gewesen, die man als erstes mit anpacken musste? So was, wie geht es dann weiter? Oder Dinge, die dir auch aufgefallen sind, als du dann, gehen jetzt mal einfach aus, als du schon im Rollstuhl dann saßt. Also, weil das ist ja eine Perspektive, die man dann einnimmt, die man vorher eigentlich gar nicht hatte als Mensch ohne Behinderung.
Ja, definitiv. Also das war auch ja, in der Klinik, wo sie dann von verschiedenen Sachen gesprochen haben, zum Beispiel habe ich noch ganz präsent in Erinnerung, hat eine Krankenschwester hat mich gefragt, Anja, hast du schon mal drüber nachgedacht, was für ein Auto du jetzt kaufst? Ich habe sie angeguckt, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Warum? Ich habe doch ein Auto. Ich habe doch meinen kleinen Clio, meinen Erwin. Warum soll ich mir ein neues Auto kaufen? Und dann so, naja, ja schon klar, ohne Füße kann man ein Auto schlecht fahren. Okay, darüber habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Oder auch, was zu Hause alles nötig ist, umzubauen, dass man mit einem Rollstuhl zu Hause leben kann. Und da muss ich echt sagen, gerade in dem Teil bin ich sehr, sehr dankbar meiner Familie, meinen Eltern und Großeltern, die wirklich da Unglaubliches vollbracht haben. Die haben wirklich in der Zeit, wo ich im Krankenhaus und in der Reha war, haben die zu Hause alles gemanagt. Weil das war auch so für mich, mein heiliges Zuhause muss umgebaut werden. Das heißt, mein Leben verändert sich und mein Zuhause soll sich auch verändern. Das war irgendwie, was mich sehr schockiert hat, wo ich wirklich auch viel zu knaupeln hatte. Und ich wollte auch in der Klinik gar nichts davon wissen. Also auch wenn meine Familie davon angefangen hat zu sprechen, Anja, was für Fliesen möchtest du haben? Wie soll das aussehen? Macht einfach. Das war irgendwie, ich kam damit nicht klar, dass mein Zuhause sich auch verändert. Und ja, als ich dann aus der Reha nach Hause kam, oder ich durfte ja auch während der Klinikzeit, während der Reha immer mal nach Hause, man hat den Fortschritt dann auch gesehen. Also was sie da gemacht haben, einfach Wahnsinn. Ich kam nach Hause und konnte sofort mit dem Rollstuhl dort super leben, hat eine wunderschöne Wohnung bekommen dadurch. Also da bin ich unglaublich dankbar, dass das alles im Hintergrund so lief, weil ich glaube, ich selber hätte in der Zeit gar nicht da viel machen können, weil ich kam, wie gesagt, mental damit gar nicht so richtig klar. Und ja, die Perspektive hat sich natürlich deutlich verändert. Nicht nur das, was man einfach auch optisch sieht, auch so vom Kopf her, habe ich einfach gelernt, in der Zeit die kleinen Dinge viel mehr zu schätzen zu wissen. Zum Beispiel war für mich ganz normal früh, ich fotografiere gerne. Mein Hobbyfotografie, Makrofotografie von Pflanzen, das ist so Alltag gewesen. Und das hat in der Klinikzeit viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen, auf einmal wieder raus zu können, mit dem Rollstuhl mobil zu sein. Meine Mutti hat mir eine kleine Kamera geschenkt, eine Digitalkamera. Damals waren ja die Handys noch nicht so Bombe. Und dann sind wir in den Patientengarten rausgegangen und haben dann die Rosen fotografiert und dann daraus auch am Kalender gemacht. Und ja, das hat man auf einmal alles viel, viel mehr zu schätzen gewusst. So die kleinen Sachen, auch wenn man dann zu Hause war, der Alltag, der sonst immer so selbstverständlich abläuft, ist auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Da war es das Highlight, erstmal wieder zu kochen, zu backen und zu staubsaugen.
Okay.
Das ist irgendwie total verrückt, aber ja, so diese ganz alltäglichen Dinge, wo man auch oft meckert, oh, das muss ich jetzt machen, wo ich dann einfach sage, sei dankbar, dass ihr es machen könnt.
Dass du es noch machen kann.
Ja. Ja, dass man selbstständig leben kann und das ist halt von unschätzbarem Wert. Auch wenn manches einen oftmals nervt oder so. Aber man muss immer froh sein, dass man es noch kann, weil ich habe auch eben Fälle gesehen mit Patienten, die sich nicht mal mehr selber ein Toastbrot schmieren können. Und deswegen habe ich wirklich gelernt, oder ist das, was ich auf jeden Fall aus der Zeit mitnehme, wirklich die Kleinigkeiten zu schätzen im Leben.
Also eher positiv gedacht als jetzt das, was eher einem positiv. Vielleicht dann,
genau.
Man sagt auch in Halle jetzt, wenn man so unterwegs ist oder was, gibt ja wahrscheinlich dann doch auch oft Überlegungen, kommt man irgendwo hin? Das ist ja oft dann der klassische Fall, wenn man mit Rollstuhl unterwegs ist, Rampe, Fragezeichen.
So nach dem Motto, guck nicht auf das, was du nicht mehr kannst, sondern guck auf das, was du noch kannst, ist es auch, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, auch wenn ich in Halle unterwegs bin oder in jeder anderen Stadt. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Ich gehe gar nicht so vom Kopf heran, oh, ist das jetzt für mich machbar oder nicht? Nee, ich mache es einfach und gucke, was geht. Und das Schöne ist halt in der Gesellschaft, in der wir leben, es gibt immer hilfsbereite Hände. Mhm. Also es ist nie, dass ich dann irgendwo dann wirklich vor der Tür bleiben muss, weil da 3 Stufen sind und ich komme nicht rein. So schnell kann man gar nicht gucken, da kriegt man auch Hilfe. Mhm. Und das ist schön und das, deswegen bin ich da auch sehr offen und gehe halt immer sehr positiv auch in meine ganzen Vorhaben rein, weil ich weiß, wenn ich selber irgendwo nicht mehr weiterkomme, irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie finden wir einen Weg und das ist auch so ein Punkt, den ich habe lernen müssen, Hilfe anzunehmen. Mhm. Das ist auch nicht so einfach, wenn man ein komplett selbstständiger Mensch war. Meine Familie sagt es jetzt immer noch gerne, Anja, jetzt lass dir doch endlich helfen. Mhm. Meine Teamkollegen, meine Trainer schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Mensch, Anja, warum? Mhm. Lass dir doch helfen, wir sind doch da. Das ist immer noch so, lerne ich noch, glaube Besserung. Ich versuche natürlich alles immer noch selber, auch wenn ich dann manchmal neben dem Rollstuhl liege, statt im Rollstuhl sitze. Mhm. Aber man muss halt lernen, Hilfe anzunehmen und auch fremde Hilfe. Und beim Einkaufen ist das simpelste Beispiel. Mhm. Ganz oben steht's Mehl und das will man haben. Und da muss man auch mal offen auf die Menschen zugehen, wobei ich das selten muss. Wenn der Blick nach oben geht, sind sofort 2 Mann da, brauchen sie was von da oben, was natürlich schön ist. Mhm. Und auch wenn es irgendwas ist, wo ich selber vielleicht gerade noch rankommen würde, ich lasse mir trotzdem immer gerne helfen, weil es ist schön, wenn die Menschen so aufmerksam sind und auch helfen wollen. Wenn ich da jetzt sagen würde, nee, bloß nicht, ich will das nicht. Das ist, finde ich, immer falsch, weil irgendwann sitzt jemand da, der braucht die Hilfe. Und dann sollen die Menschen weiter so offen sein. Und deswegen lasse ich mir immer lieber einmal mehr als zu wenig helfen. Mhm. Und so kriegt man das auch hin. Klar, es ist nicht alles barrierefrei, aber ich muss sagen, die 9,5 Jahre sind es jetzt, die ich im Rollstuhl sitze. Was ich da erlebt habe, was jetzt schon alles gemacht wird in Richtung Barrierefreiheit, ist einfach Wahnsinn. Das
ist auch eine Entwicklung, ne? Also auch in Halle, auch über die 10 Jahre jetzt erfasst, ist auch, glaube ich, viel passiert, ne? Du kannst das besser einschätzen. Aber
genau, also es ist wirklich, wir sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Es wird sehr, sehr viel Richtung Barrierefreiheit gedacht. Schon bei Neubauten, aber auch, wie kann man jetzt eine Altstadt barrierefrei machen? Weil machen wir uns nichts vor, solche alten Gebäude, wenn sie vielleicht noch unter Denkmalschutz stellen, das barrierefrei zu machen, ist natürlich ein Mammutprojekt und jeden Schritt, den wir gehen, ist Gold wert. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles barrierefrei ist. Das kann man nicht erwarten. Mhm. Aber die Tendenz ist ganz klar sichtbar. Ich meine, das beste Beispiel ist eigentlich das Bergmannstrost, die Straßenbahnhaltestelle davor. Mhm. Wir haben 3 Rückenmarksstationen die ganze Zeit und die Haltestelle ist nicht barrierefrei gewesen. Mhm. Und jetzt gab es ein großes Stadtbauprojekt, wo die Merseburger Straße gemacht wurde. Und in dem Atemzug hat man wirklich eine sehr schön barrierefreie Haltestelle installiert, was ja natürlich auch wichtig ist, wenn man da Rückenmarksstationen hat. Also der Weg ist auf jeden Fall der richtige, den wir gehen. Klar wünscht man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, er könnte ein bisschen schneller sein, aber was ist schon schnell in Deutschland?
Also ich finde das ja toll, wie du immer wieder da so positiv dann auch reinblickst. Das ist sicherlich auch sozusagen ein Vorteil oder ein Markenzeichen deines Erfolgs. Gibt es auch mal was, wo du dich mal richtig drüber geärgert hast? Also seitdem du im Rollstuhl sitzt, jetzt bezogen auf diese Behinderung zum Beispiel?
Eigentlich relativ wenig.
Ärgerst dich nicht so, ne?
Nee, also, weil es nützt nichts. Das Leben ist viel zu kostbar, als sich da ständig zu ärgern über irgendwas. Was mich vielleicht immer mal so ein bisschen demütig macht, ist gerade, wenn man jetzt dran denkt, dass ich früher eben sehr, sehr gerne in den Alpen wandern war und auf die Gipfel gestiegen bin. Klar, das geht nicht. Also einen Gipfel kann man nicht barrierefrei gestalten. Das funktioniert halt nicht. Aber dann sucht man sich halt andere Ziele. Also wenn das eine nicht mehr geht, ich sage ja immer, die eine Tür schließt sich, dafür geht eine andere auf. Mhm. Und mein Leben ist einfach so reich geworden, seit dem Unfall auch, dass ich gar nicht dem, was vielleicht gar nicht mehr geht, gar nicht so hinterher traue. Gibt einfach keinen Grund dafür, weil das Leben ist halt trotzdem schön. Und ich lebe halt wirklich eher nach dem Motto, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Und klar fällt es auch manchmal schwer, wenn man früh aufsteht, wo man sich denkt, nee, das funktioniert heute nicht. Aber irgendwie sind es dann eben, wie gesagt, die kleinen Dinge, an denen man sich dann erfreut, vielleicht mal im Tagesverlauf, sodass der Tag dann trotzdem schön wird. Und groß ärgern, da ist mir auch die Zeit zu schade. Mhm.
Du hast auch eine neue Tür dann aufgemacht und hast deinen Weg wieder zum Sport gefunden, sozusagen. Und jetzt ist Kanu deine Leidenschaft. Wie bist du zum Kanu-Rennsport dann gekommen oder zum Kanusport?
Ja, also im Verlauf meines Aufenthalts im Krankenhaus und auch in der Reha hat man vieles ausprobieren können. Also da gibt es auch direkt immer im Therapieplan Zeiten, wo es heißt Rollisport. Mhm. Da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Da haben wir Rollstuhlbasketball gespielt, Boccia. Wir haben Bogenschießen gemacht, Rollstuhltischtennis. Ich war auch mal, als ich in der Reha war, war ich auch mal beim Rollstuhlrugby. Mhm. Mega coole Sportart. Ich kenne da auch zwei, drei Spieler. Bin gut befreundet mit denen. Die waren jetzt auch erstmalig in Paris dabei.
Auch aus Halle, ne?
Aus Leipzig. Leipzig, Magdeburg, genau. So die Richtung. Hat mich riesig gefreut, dass die dabei waren. Ich darf den Sport leider nicht machen, weil da muss man mindestens drei Extremitäten eingeschränkt sein. Aber es ist trotzdem eine fantastische Sportart, hat super viel Spaß gemacht. Und ja, schlussendlich kam ich übers Bergmannstrost dann an Parakanu. Und als ich dann aus meiner Reha-Zeit raus bin, bin ich direkt eigentlich ins Boot gestiegen, weil ich wollte es unbedingt ausprobieren, weil es ist wieder ein Sport in der Natur. Und war wirklich Liebe auf den ersten Paddelschlag. Es war die erste Einheit dort gemacht, die erste Runde gepaddelt. Und ich weiß noch, da war noch eine Kindertrainingsgruppe da, die hatten schon am Steg heimlich Wetten abgeschlossen. Na, wann kentert sie, wann fällt sie rein?
So, ja.
Ja, ja. Und dann kam ich zum Steg zurück und die eine Kleine, die ist ja gar nicht reingefallen. Das war eine ganz, ganz witzige Begegnung. Okay. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Ich habe auch im Sommer angefangen, ja. Traumhaftes Wetter, Sonne, blauer Himmel, dann am Osendorfer Seenhalle. Mhm. Und es hat mich dann noch nicht losgelassen. Ich habe es dann immer intensiver betrieben. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner Sport, der mich sehr an meine Zeit im Gehen erinnert hat. Und ja, war aber sportlich gesehen doch was ganz anderes. Einerseits keine beinbetonte Sportart, sondern eine armbetonte Sportart. Das war die erste Herausforderung. Und dann ist es keine Ausdauersportart, sondern eine Sprintsportart. Mhm. Und das ist natürlich dann extrem, wenn man von reinen Ausdauersportler auf einen Sprinter umschulen muss. Mhm. Ja, aber das habe ich eher als Herausforderung gesehen. Und hat aber auch lang genug gedauert, bis es geklappt hat.
Also was meinst du, geklappt hat? Dass du das annimmst, dass das jetzt der neue Sport ist?
Dass ich wirklich ein Sprinter werde.
Sprinter, ich wollte gerade sagen, genau das wohl eher. Ne? Und ich hatte auch gerade dran gedacht, also natürlich kann man auch im Kanu lange Strecken fahren. Ja. Ihr fahrt ja sicherlich auch im Training mal lange Strecken einfach, oder?
Ja, also im Training auf jeden Fall. Im Training, gerade jetzt im Winter, fahren wir regelmäßig 10, 12 Kilometer. Mhm. Also das ist auch, macht mir auch Spaß, wo die meisten Sprinter eigentlich eher fluchen. Oh, müssen wir jetzt schon wieder? Das ist doch langweilig, das ist so monoton. Sage ich immer eher,
Das passt ja so zu dir.
Ja,
ne?
Also genau.
So, und du hast auch gesagt, irgendwie sinngemäß, es bedeutet für mich auch wieder ein Stück weit Freiheit, ja. Ne? Dieses Kanufahren.
Richtig.
Und eigentlich, ich fand das total interessant, diese Parallele zum Gehen, wo wir ja vorher waren, wo du ja auch schon gesagt hast, ist irgendwo befreiend. Und es gibt ja so viele, auch gerade Läuferinnen und Läufer, auch über Langdistanz, sagen das sehr oft, dass das eben dieses Bewegen in der Natur, dass das mich entspannt und runterholt und ich mich nur darauf konzentrieren kann, auf mich und meinen Körper. Und so ist es für dich wahrscheinlich jetzt auch dann.
Genau. Ja, das einerseits und andererseits eben auch, man ist auch mal aus dem Rollstuhl raus, man sitzt im Boot und ist dann einer von vielen. Man ist dann nicht der Rollisportler, sondern man ist einer von vielen. Gerade wenn man jetzt im Verein trainiert, wo mehrere Kanuten sind. Wir trainieren halt in den anderen Trainingsgruppen auch mit und einfach auf dem Wasser sein. Ja, wie du schon sagtest, die Freiheit. Einfach frei sein, seine Grenzen suchen, finden, dann eben auch die Grenzen zu verschieben. Und dass einen auf den nächsten Tag immer mehr sich selber immer wieder neue Ziele setzen. Und das macht Spaß. Und wir sind ja durch unseren Sport auch jetzt sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Wir haben ja schon Trainingslager in Japan gemacht, Südafrika, Türkei, Spanien, Südfrankreich. Wir waren auch schon mal in Kanada zu einer Weltmeisterschaft. Man lernt halt immer neue Spots kennen. Es ist halt nicht, wie wenn man in der Halle trainiert, wo die Hallen relativ ähnlich sind, sondern es ist immer was anderes. Man trifft eine andere Natur, andere Begebenheiten, andere Tiere, was in Südafrika natürlich dann auch, auch sehr spannend ist. Wenn auf einmal so ein riesiger Waran vor einem auftaucht, das macht die Sache dann doch ein bisschen ereignisreicher.
Die können so groß sein wie das ganze Boot. So
ja, genau. Ich, als der Kopf rauskam, dachte ich erst so, ach komm, hier sprintest du durch. Der macht einen Rückzieher und dann kam der Oberkörper hinterher. Dann blieb nur noch Anker werfen und beten, dass es noch reicht, das Bremsen. Das Bremsenmanöver hat noch gereicht. Ja. Weil Reinfall will man auch in Südafrika nicht bei den paar süßen Schlangen, die es dort gibt.
Nee, das stimmt.
Weil Schlangen sind sowieso Nee, das ist geht, nicht gar nicht, geht gar nicht. Dann lieber okay. Spinnen.
Zum Glück gibt es in der Saale nicht ganz so viele.
Richtig, aber wir haben auch schon eine gesehen, die einen Haarkranz hatte, weil sie durch ein Geäst geschwommen ist. Sah sehr witzig aus. Also meine Trainerin fand es witzig, ich eher so semi-witzig, wenn ich weiß, dass da eine Schlange war. Nee, aber es ist eben auch schön, wirklich so die verschiedenen Spots kennenzulernen. Jetzt auch Türkei war auch ein sehr, sehr schöner Spot, wo wir, weil einfach so viele Kanuten dahin fahren, mussten wir früh trainieren. Und früh heißt, wir sind um 6 haben wir uns getroffen, um 6:30 nach der Erwärmung aufs Wasser zu gehen. 6:30 war es stockduster. Mhm. Wir waren nur noch, das Hotel war direkt an dem Fluss, wo wir waren. Und dadurch konnte man so schemenhaft das Ufer sehen. Mhm. Und dann ist man halt im Dunkeln los. Ist dann 4-5 Kilometer nach unten gepaddelt. Und wenn man zurückkam, hat man die schönsten Sonnenaufgänge gesehen, die man sich vorstellen kann. So richtig Sonnenaufgang. Wir hatten so einen Deich dahinter, war Meer. Sonnenaufgang, hinter dem Schilf ging die Sonne auf. Die Bootshütten, die Fischerhütten haben sich abgehoben. Mhm. Das war einfach so, man ist da gepaddelt.
Ja, toll.
Wahnsinn. Und das sind einfach so insgesamt Erlebnisse, die den Sport so reich machen. Das ist...
Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen@hörmal-audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, eben, klar, weil man eben auch auf am besten freien Bahnen unterwegs ist, jetzt nicht als Leichtathlet im Stadion oder sowas dann läuft, wo man dann doch meistens ein bisschen eingeschränkter ist, ne, so mitten in der Natur. Und du sagtest, ihr trainiert wirklich dann auch häufig mit allen zusammen, also die komplette Kanu-Gruppe zusammen oder also auch sozusagen alle Fußgänger, die noch unterwegs sind oder... wird da nochmal getrennt dann?
Nee, also wir haben schon, also im Prinzip sind wir schon eine eigene Paracano-Trainingsgruppe gewesen. Aber wir haben auch mit den anderen zusammen trainiert, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, das haben wir auch gemacht. Jetzt, wo wir jetzt sind beim SV Halle, da sind wir jetzt nicht an einem Kanu-Stützpunkt, sondern sind wir Parakanuten und es ist ein Rudererverein dort. Und ja, da trainiert man eher weniger zusammen, weil die Ruderer fahren rückwärts, wir vorwärts. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, aber wir sind auch trotzdem zusammen auf dem Wasser. Also die Trainingseinheiten finden manchmal auch gleichzeitig statt und dann ist es halt auch, ja, muss man sich gut absprechen, dass da kein Unglück passiert. Aber bis jetzt ging das alles ganz gut und man nimmt sich ja gegenseitig aufeinander Rücksicht. Da funktioniert das super. Aber was wir eben auch gerne mal machen, ist auch, wenn wir jetzt in Trainingslagern sind und die Rennsportler sind da, also die olympischen Kanuten, dann trainieren wir auch mal mit denen zusammen. Dann sucht man sich auch Trainingspartner zusammen. Gerade als wir jetzt in der Türkei waren, hat meine Teamkollegin auch eine Athletin mitgehabt, die eben so ihr Geschwindigkeitsniveau ist, dass die beiden sich da gegenseitig pushen konnten. Andererseits, als mal die Kanadier-Damen da waren aus dem Juniorenbereich, habe ich auch mit denen zusammen trainiert. Also das macht eigentlich auch viel Spaß und es funktioniert auch super.
Also, weil das wollte ich eigentlich, da wollte ich eigentlich auch nur drauf hinaus. Also ich könnte mich ja jetzt auch in so ein Kanu reinsetzen, könnte ich wahrscheinlich nicht, aber theoretisch könnten wir jetzt gegeneinander fahren so, ne? Und klar, ich würde vielleicht dann mit den Beinen steuern, du jetzt nicht. Das ist schon ein technischer Nachteil vielleicht dann an der Stelle, ne? Wobei, ich weiß es jetzt ja gar nicht genau, aber theoretisch könnten wir gegeneinander fahren auf jeden Fall.
Ja, theoretisch. Und das ist eben das Schöne auch am Kanu. Wir sind halt eine sehr, sehr inklusive Sportart. Nicht nur, dass wir zusammen im Training zusammenfahren können, sondern im nationalen und auch internationalen Bereich fahren wir alles zusammen. Also wir fahren nicht gegeneinander, das wäre natürlich nicht ganz fair, aber alle Wettkämpfe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, die Sichtung, wir fahren halt alles, fährt der olympische und paralympische Sport zusammen. Also wir sind da sehr schön in das Wettkampfprogramm inkludiert und das macht auch das auch unsere Sportart aus, dass wir so schön zusammen alles machen. Das gibt einem richtig, richtig gutes Gefühl und es ist ja auch schön, weil so werden wir auch als Parasport mehr wahrgenommen von dem olympischen Sport. Wenn man das alles immer so separat stattfindet und so ein bisschen, ja, schon so hinter verschlossenen Türen, weil es wird halt medial dann auch nicht wahrgenommen, wenn Para separat ist. Oder relativ selten, wenn es jetzt nicht gerade so eine große Sportart ist wie Paraleichtathletik oder Paraschwimmen oder Paraskisport, ist es halt sehr schön, dass wir halt an einem Ort sind, wir sind zusammen, da findet ein Parakanu-Rennen statt, direkt danach ein olympisches Rennen. Und das wird ja auch von den Medien dann auch wahrgenommen. Und das hilft uns natürlich auch, mehr Präsenz zu bekommen, weil in den letzten Jahren hat sich ja der Parasport unglaublich entwickelt. Wir müssen ja, um von der Weltspitze mitzufahren, sprechen wir mittlerweile fast von den gleichen Trainingsumfängen wie im olympischen Bereich. Das hat sich ja wirklich massiv geändert. Und das ist auch schön, wenn das einfach auch nach außen getragen wird, wenn das auch gesehen wird. Klar können wir am Ende des Tages oder am Ende der Woche, sind es vielleicht ein paar Stunden, die wir weniger trainieren, aber was sind die Stunden? Das sind die Stunden, wo, sag ich mal, der Rennsport joggen geht, Fahrradfahren geht. Also athletisches Training macht, um die Arme zu entlasten. Was würde das für uns bedeuten, die Stunden noch zu machen? Das würde bedeuten, Handbike fahren, nochmal Kanu fahren. Rennrollstuhl fahren, also wieder Arme. Und das sind halt so die Bereiche, wo wir dann eben unsere Abstriche machen müssen, weil wir belasten ja unsere Arme nicht nur im Training, wir belasten unsere Arme auch im Alltag. Wenn wir jetzt noch diese Einheiten, die die anderen als Ausgleich nehmen, auch noch mit Armtraining verbringen würden, das würde gar nicht funktionieren. Also das ist, sag ich mal, so der einzige Unterschied, den wir haben, aber sonst die Trainingsumfänge sind ja mittlerweile wirklich genauso. Und ja.
Ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, dass auch bei nationalen und internationalen Wettbewerben man oft zusammen dann fährt, weil ich mich das bei Leichtathletik ganz oft schon gefragt habe, warum das nicht möglich ist, dass man zu den deutschen Meisterschaften auch zum Beispiel die Athleten mit Behinderungen dann mit integriert und damit reinbringt. Ne?
Ja, ist natürlich schwierig. Wir haben,
ist da ein bisschen größerer Umfang, genau, aber rein theoretisch wäre es schon irgendwo auch denkbar, denke ich mir, dass man da auch Wettbewerbe mit einflechtet, ne? Um da eine Sichtbarkeit zu schaffen.
Das Schwierige wird halt sein, wenn man es einflechten möchte, dann müsste man das wirklich mischen, dass man auch wirklich wirklich die Sichtbarkeit hat. Mischt man das jetzt aber, bedeutet es aber für alle Athleten, dass sie auch viel, viel längere Zeit vor Ort sein müssen. Das ist natürlich nicht nur ein Kostenfaktor für die Verbände, sondern es ist natürlich auch ein mentaler Faktor und man muss die ganze Zeit die Spannung halten. Man hat viel längere Pausen oder der Wettkampf erstreckt sich über einen viel längeren Zeitraum. Das ist natürlich schwierig und gerade auch Leichtathletik und Schwimmen, das sind so unglaublich viele Athleten, weil es einfach in jeder Disziplin, das sind viel mehr Disziplinen als bei uns, gibt viel mehr Startklassen. Bei uns im Parakanu ist es noch ein bisschen entspannter, weil wir haben nur zwei Disziplinen, das ist einmal die Kajakbootsklasse und die Wa-Bootsklasse, also das Auslegerboot. Und in jeder gibt es bei Männern und Frauen nur drei Klassen. Das heißt, es sind am Ende des Tages gar nicht so viele Rennen, was natürlich in der Leichtathletik und Schwimmen viel, viel, viel mehr ist. Und das wird natürlich schwieriger. Also da ist klar, dass das auch separat stattfindet. Deswegen sind wir auch dankbar, dass wir eben die Chance haben, so inklusiv zu fahren und eben die Präsenz zu bekommen.
Du hast ja offensichtlich auch ein Talent dann fürs Kanufahren mitgebracht. Was ist denn dein Talent? Was hat dich dann so erfolgreich gemacht? Kannst du ja vielleicht selbst sagen oder vielleicht wurde es dir ja dann auch von den Trainern und Trainerinnen gesagt irgendwie. Was zeichnet dich da aus?
Oh, also Talent, ich weiß nicht. Also ich habe mich am Anfang ganz gut im Boot gehalten, sage ich mal. Weiß jetzt nicht, ob ich direkt das Talent mitbringe, aber ich bringe halt die Erfahrungen mit, die ich aus den Jahren zuvor gesammelt habe. Man ist im Sport und später im Leistungssport groß geworden. Man weiß, mit Niederlagen umzugehen, man weiß, mit Höhen und Tiefen generell umzugehen. Und man weiß auch, was es heißt, sich durchbeißen zu müssen und seine Grenzen zu verschieben und auf seinen Körper zu hören. Ich denke mal, das ist einfach ein entscheidender Vorteil, wenn man mit so einer neuen Sportart in einer neuen Lebenssituation anfängt, dass man im Prinzip ja das, was man an Erfahrung hat, dass man das auch überträgt und mitnimmt. Und ja, ich trainiere sehr gerne, mir macht es unglaublich viel Spaß. Und ich denke mal, das ist auch ein entscheidender Faktor, wenn man jetzt sagt, ich mache den Sport nur, weil ich erfolgreich sein will, ist das, denke ich mal, der falsche Weg. Ich sage immer, man muss den Sport machen, weil er einem Spaß macht. Weil man dafür brennt, weil man Leidenschaft dafür entwickelt.
Und so hattest du ja auch angefangen, ne?
Genau.
Einfach wieder sozusagen sich wieder einen Sport suchen.
Genau. Und da ist halt das Feuer in mir entfacht für den Sport. Und ja, nur mit Leidenschaft kann man im Prinzip dann auch das Training so gestalten, dass man eben dann sagt, okay, hey, das kann jetzt in die Richtung gehen. Ich bin auch bereit, den Weg zu gehen. Er wird nicht leicht, er wird sehr, sehr hart werden. Aber ich möchte den Weg gehen und Ich denke, das ist das, was am Ende den Erfolg oder die Basis des Erfolgs gelegt hat, dass man im Prinzip erstmal den Spaß an dem Sport hat, die Freude, die Leidenschaft und dann eben sagt, okay, jetzt möchte ich aber auch die Erfolge haben in dem Sport. Und dann hilft natürlich das, was man die Jahre zuvor gemacht hat, dass man das überträgt und da einfach mit eisernem Willen durchgeht. Und ja, geht aber eben auch nur, wenn man ein gutes Team hat, gute Trainer und auch familiären, freundschaftlichen so einen Background hat, dass man da so viel Stütze bekommt. Weil es ist ja nicht nur Entbehrung für einen Athleten selber, es ist ja auch für die Familie eine große Entbehrung. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz thematisiert, ich war jetzt dieses Jahr für die in der Paralympischen Saison über ein halbes Jahr unterwegs. Das ist natürlich ja, ein ganz schöner Batzen, den man nicht vor Ort ist und andererseits auch das viele Training plus noch der Beruf, da ist natürlich auch, ist man auch auf viel Hilfe angewiesen. Mhm. Also gerade zu Hause alles, das läuft und dass der Alltag trotzdem funktioniert, geht halt nur, wenn wirklich die Familie einen da so unterstützt.
Und deswegen und Arbeitgeber auch, ne? Job und ja. So muss ja auch alles passen. Richtig, wie viele Stunden trainierst du jetzt und wie lässt sich das vereinbaren so mit deinem Job?
Also jetzt zur Zeit trainiere ich tatsächlich ein bisschen weniger, aber ich habe jetzt auch gesagt, nach Paris fahre ich jetzt mal ein bisschen runter bis Weihnachten und ab Januar geht es richtig los. Aber in der Regel, wenn ich im Heimtraining bin, reden wir dann schon von 15 Stunden mindestens, die wir trainieren. Sechs Tage die Woche. Nebenbei habe ich eben noch einen Teilzeitjob eben dann am Bergmannstrust. Und da bleibt in der Summe dann auch nicht mehr so viel Zeit für Freizeit. Da ist man froh, wenn man dann nach Hause kommt und mal schnell kocht, weil Tom Liebscher hat mal so schön gesagt,
auch oder?
Sportler ist man 24/7. Weil es gehört einfach alles dazu. Um Leistungssport zu machen, gehört es nicht nur dazu, ordentlich zu trainieren und sich zu erwärmen und dann auspaddeln und dann fährt man nach Hause, sondern es geht zu Hause genauso weiter.
Ernährung, und
Ernährung so Regeneration, Mentaltraining, im Prinzip auch der Schlaf. Also es ist eigentlich ein banales Thema. Es klingt erstmal banal, Schlaf gehört auch zur Regeneration, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und da gehört es eben dazu, dann auch in der Woche die Disziplin zu haben, zu sagen, okay, ich muss morgen früh 6:30 wieder auf Arbeit sein. Also rechnen wir mal zurück. 8 Stunden Schlaf wären schon ganz nice, um einfach wirklich dem Körper die Ruhe zu geben. Ja, dann geht man eben 8:30 ins Bett, wenn der Film gerade bei der Hälfte ist. Und das muss man auch erstmal lernen, das zu machen. Also es ist halt wirklich so ein Gesamtpaket, um im Leistungssport erfolgreich zu sein. Man muss wirklich in jedem einzelnen Teil muss man versuchen, und das ist auch mein eigener Anspruch, perfekt zu arbeiten. Ich will immer, wenn ich am Jahreshighlight, gerade jetzt hier in Paris, wenn ich an die Startlinie oder in den Startschuh fahre, möchte ich zu mir sagen, ich habe in allen Bereichen 100% gegeben. Ich möchte nicht reinfahren und überlegen, hättest du mal den Cheeseburger vor 2 Wochen nicht gegessen? Sowas möchte ich nicht, dass das passiert. Deswegen will ich, dass einfach wirklich alles auf dem Weg perfekt läuft. Und das ist natürlich ein ganz schöner Kraftakt. Und den kann man nicht alleine stemmen. Dafür braucht man das Team, dafür braucht man Familie, dafür braucht man Freunde, die einen auch immer wieder auf den richtigen Weg zurückholen. Wenn man dann mal so ein bisschen mental abtrifft und sagt, es funktioniert nicht, es läuft nicht zusammen, dann brauchst du immer wieder jemanden, der sagt, komm, hey, da ist der Weg, da ist dein Ziel und da bleiben wir jetzt dran.
Wie viele hast du da im Team aktuell, also die dich so betreuen regelmäßig, sage ich jetzt mal? Trainerin ist klar, die gehört dazu.
Genau, also im Team, also wir haben in Halle haben wir eine Heimtrainerin, zum Glück eine hauptamtlich angestellte Trainerin, was gar nicht so einfach ist im Parasport. Da müsste Deutschland nochmal deutlich nachjustieren, was Hauptamtlichkeiten im Trainerwesen angeht. Auch schade, es wurde jetzt wieder gekürzt von ihrer Trainerzahl, was ich aus meiner Sicht auch nicht verstehe. Weil den Trainingsumfang brauchen wir weiterhin. Und da habe ich halt meine Heimtrainerin. Aber unser Nationalteam hat gerade in diesem Jahr viel, viel mehr Gewicht gehabt. Weil wir waren ja über ein halbes Jahr unterwegs, haben die wirklich entscheidenden Phasen im Team gemacht. Und da haben wir mehrere Trainer. Da haben wir natürlich leitend unseren Bundestrainer, den André Brendel, der wirklich einen fantastischen Job gemacht hat. Die letzten Jahre, seit 2019, seitdem er da im Amt ist, schafft er es eigentlich wirklich, Jahr für Jahr uns wirklich auf den Saisonhöhepunkt bestmöglich vorzubereiten, ist bei jedem Trainingslager auch dabei, arbeitet mit uns sehr viel an Technik, hat sehr viel Wissenschaft auch reingebracht ins Team, wodurch wir immer professioneller wurden von Jahr zu Jahr. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt auf einem sehr, sehr professionellen Stand sind, wo, denke ich, auch manchmal der olympische Sport mal zu uns guckt und sagt, hey, was machen die da? Ist ja krass, ist ja cool.
Wobei jetzt zum Beispiel?
Das sind verschiedene Sachen, also gerade Trainingsanalyse, Auswertung, sind wirklich viele Sachen, die da mit reinspielen. Gerade das Training aufzuzeichnen, zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Es sind mehrere Sachen, die es am Ende dann, die den Erfolg dann ausgemacht haben. Aber es ist auch ein schönes Geben und Nehmen, weil dadurch, dass wir viele Trainingslager zusammen haben, gucken wir, was macht der Rennsport, die gucken, was macht Parakanu, und es ergeben sich dann einfach viele Synergieeffekte. Und das ist das, was einfach auch wunderschön ist, dass man so voneinander lernen kann. Aber unser Team ist halt auch riesig. Also wir haben ja auch noch mehrere Co-Trainer dabei. Einer, den haben wir jetzt dieses Jahr leider verabschiedet in seinen wohlverdienten Ruhestand, der aber seit über 40 Jahren Kanu-Trainer ist und von Anfang an auch Parakanu macht. Also ich glaube, seit 2014. Ich habe, glaube ich, also ich kann es an einer Hand absehen, wie viele Maßnahmen er mal nicht dabei war. Ansonsten war er bei jeder Maßnahme, beim allerersten Trainingslager Nationalmannschaft war er dabei. Der hat also auch mein ganzes Parakanu-Leben begleitet. Ja, war schon emotional, jetzt zu sagen, er ist jetzt nicht mehr dabei. Klar, er kommt doch mal, er ist Berliner, er kommt doch mal nach Kienbaum noch mit dazu. Aber trotzdem, er war sonst immer dabei. Und da wird schon, denke ich mal, jetzt schon noch was fehlen. Aber wir haben auch sonst noch tolle Trainer in der Hinterhand aus Hamburg, aus Wuppertal, die wirklich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel geleistet haben, auch in ihren verschiedenen Disziplingruppen. Dann haben wir ein ganz tolles medizinisches Betreuerteam, ein Physio, der uns eigentlich die ganze Zeit begleitet, der Daniel aus Leverkusen, der, also wenn wir sagen, wir machen eine Maßnahme, der ist immer da. Also eigentlich ist er eher traurig, wenn er mal eine Maßnahme nicht mitmachen darf. dann haben wir einen Mannschaftsarzt seit ein paar Jahren dabei, der wirklich sehr viel Herzblut reinsteckt. Wie gesagt, die Wissenschaft ist dabei mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Die Svenja, die begleitet uns, wertet jedes Rennen aus. Und wir kriegen 5 Minuten nach unserem Rennen die Auswertung und wissen genau.
In Leipzig sind die, ne?
In Leipzig, ja. Aber sie kommt eben auch mit dann zu den Wettkämpfen und kriegen dann genau analysiert, hier, das hast du im Vorlauf, das war nicht gut. Das musst du zum Halbfinale ändern, sodass wir wirklich da auch richtig aktuell live unsere Auswertung bekommen, sodass wir dann im nächsten Rennen das besser machen können. Wir waren in Paris jetzt sehr schön, Vorlauf gefahren, ich habe gemerkt, der lief nicht gut, Auswertung bekommen, ja, daran lag's und daran. Und dann hatten wir noch mal einen Trainingstag dazwischen gehabt, wo ich daran gearbeitet habe und konnte es dann übertragen.
Braucht man auch dieses Feedback, ne? Ja. Also man selbst merkt, wie du es sagst, vielleicht es läuft nicht ganz so rund, aber so richtig einschätzen, woran es jetzt liegt.
Richtig. Deswegen ist es immer ganz gut, dass wir die Messboxen hinten drauf haben. Und was eben auch ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns ist, ist die Bootstechnik.
Technik, ne?
Ja. Also wir haben in Berlin mit der FES, das ist die Forschungseinrichtung für Entwicklung von Sportgeräten, hat man bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, die ganzen Bobs, die im international fahren. Genau.
Ganz, ganz stark.
Richtig, dann im Radsport ist die FES und auch schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten auch im Kanusport. Viel im olympischen Bereich und seit, jetzt müsste ich überlegen, 2018, 19 ist, kam es dann auch dazu, dass auch zwischen Parakanu und der FES eine Zusammenarbeit gab, sodass da die ersten Kajaks für uns entwickelt wurden. Also ich weiß noch, 2020 war das, vor Tokio, also vor den geplanten Spielen in Tokio, waren wir noch auf Sardinien, haben unsere ersten FES-Boote ausgepackt. Das war natürlich wow, krass. Und dann durften wir so ganze 2 Tage fahren, bis wir von Sardinien evakuiert wurden wegen Corona.
Oh Gott.
Und dann war dann ja erstmal längere Zeit Pause.
Ja, ja.
Also das und dieses Jahr wurde auch ein ganz, ganz neues Boot gelauncht sozusagen. Hat unser Bootstechniker selber entwickelt, gebaut und auch war die ganze Zeit mit dem Entwicklungsprozess dabei, ein Auslegerboot. Also ist jetzt nicht meine Hauptdisziplin.
Also Ausleger heißt noch ein Beiboot, ne?
So ein Schwimmer dran.
Genau, ein Schwimmer dran.
Ist ein traditionelles Boot aus der Südsee, was schon immer von den Fischern gefahren wurde, wo sich schon in der Südsee, Hawaii, Tahiti, haben sich dann die, haben sich auch richtige Weltmeisterschaften gebildet. Und das ist nicht nur für Para, das ist wirklich offen für alle. Und da hat man sich eben überlegt, um noch eine zweite Bootsklasse für den Parakanusport zu finden, nehmen wir dieses Auslegerboot, weil im Sitzen kann das auch jeder fahren. Und da wurde jetzt ein neues Boot entwickelt, wo wir sogar bei der Europameisterschaft von der Europäischen Kanuföderation beglückwünscht wurden. Also er als Bootstechniker zu diesem tollen neuen Boot, weil endlich mal jemand so viel Herzblut reingesteckt hat, für diese Bootsklasse was zu entwickeln. Also
es gibt, muss man vielleicht noch dazu sagen, es gibt bestimmte Klassen im Parakanu, die eben dann auch auf diesen Ausleger angewiesen sind,
genau.
Einfach aus Stabilitätsgründen.
Richtig, genau. Also gerade die VL1-Klasse, die haben relativ hohe Querschnitte. Die können sich aufgrund der fehlenden Rumpfmuskulatur einfach nicht in einem Kajak halten. Oder es ist nur sehr schwer, und an Sprinten ist dann gar nicht zu denken. Und für die ist natürlich diese Bootsklasse ideal. Und ist auch sehr schön. Wir hoffen natürlich auch, dass die Bootsklasse demnächst auch mal paralympisch wird, weil es die einzige, die noch nicht paralympisch ist. Hoffen wir mal ganz fest auf LA.
Ja.
Und deswegen die Materialbetreuung und auch ja, den technischen Support vor Ort. Mhm. Der ist halt Gold wert. Also es passiert so schnell mal, dass am Boot das Steuer kaputt geht. Mhm. Dass gerade auch bei meiner Teamkollegin, die noch aktiv mit den Beinen stemmen kann, ja, die tritt regelmäßig das Stemmbrett durch. Mhm. Und dann bricht so ein Stemmbrett vorm Finale. Mhm. Wenn man da keinen Bootstechniker dabei hat, dann ist man natürlich ganz schön aufgeworfen. Und es ist natürlich sehr schön, dass da mittlerweile auch immer jemand dabei ist, der da sofort hilft, umbaut. Oder wenn man sagt, ah, der Sitz, irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl in dem Sitz, der sagt, komm, dann schauen wir noch mal, wir probieren hier was aus. Mhm. Das ist natürlich auch immer, das Material macht auch am Ende schon noch einen großen Anteil aus.
Ich finde das ganz interessant. Also das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Du sagst jetzt ein gutes Boot oder ein neues Boot oder sowas. Mhm. Das weiß man ja auch, wissen wahrscheinlich viele nicht, dass sowohl beim Bob oder auch bei eurer Sportart Kanu natürlich jeder dann auch sein eigenes Boot bzw. Bob hat. Und man da auch technisch schon Dinge irgendwie besser machen kann, eben durch technische Entwicklung, Neuentwicklung. Mhm. Also jede Nation regelrecht hat sozusagen eigene technische Standards. Ne? Das hat sich natürlich manches durchgesetzt. Aber ich will darauf hinaus, was hat denn beim Kanu, was macht denn jetzt das gute Boot aus? Also es muss natürlich in gewisser Weise leicht sein wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und, aber es darf nicht zu leicht sein, nehme ich fast
richtig
an. Ne?
Ja, also einerseits ist es das Boot selber. Klar, es darf nicht zu leicht sein. Wir haben ein Mindestgewicht von 12 Kilo. Mhm. Da versucht man natürlich schon so immer ganz knapp genau, ganz über knapp den 12 drüber, Kilo ne? zu sein, dass man da auch ja nicht disqualifiziert wird, aber wirklich mit dem minimalsten Gewicht fährt, was möglich ist.
Also das Boot muss 12 Kilo sein, nicht mit mehr.
Ja, okay. Nee, genau.
Das Boot,
richtig, wäre schwer. Nee. Genau. Mhm. Ja, und ansonsten die Form des Bootes ist natürlich auch vorgegeben. Wir müssen an einer Stelle eine Mindestbreite von 50 Zentimetern haben. Und es muss halt immer die gleiche Form haben. Also es darf nicht irgendwo mal... Jetzt muss ich überlegen, konvex, konkav.
Also, genau, also nicht nach innen gewölbt,
richtig,
sondern
genau,
außen gewölbt.
Außen. Mhm. Ansonsten ist man da relativ frei. Es gibt halt Standardbootshersteller, die meisten Athleten fahren. Mhm. Und die FES hat halt gesagt, okay, wir versuchen halt jetzt aus den Vorteilen der verschiedenen Marken, die es gibt, die in einem Boot zu vereinen. Mhm. Und ja, das ist halt der FES ganz gut gelungen.
Das beeinflusst die Stabilität dann, die
richtig,
Grundstabilität?
Die Grundstabilität, genau. Also es kippelt halt nicht so schnell und wenn, dann fällt man auch nicht allzu schnell rein. Mhm. Dann natürlich der Bootsfluss, der ist natürlich wichtig. Aber im Parakanusport würde ich fast sagen, ist viel, viel wichtiger, was im Boot passiert. Mhm. Weil im Rennsport, da hat man einen Standardsitz, man hat ein Standardstemmbrett, ändert die Länge, also den Abstand zueinander und ja, macht sich, sage ich mal, noch so, dass man gemütlich und komfortabel sitzt, dass da alles passt. Aber bei uns im Parakanusport, wir müssen ja versuchen, mit unseren Einbauten unsere Einschränkungen auszugleichen. Mhm. Und das ist immer eine Herausforderung. Da gibt es kein Allheilmittel. Mhm. Da gibt es nichts, wo man sagt, okay, du hast jetzt die Querschnittlähmung in komplett Sub-L3 oder Sub-L1 oder was weiß ich. Wir nehmen diesen Sitz. Das funktioniert nicht, weil die ganzen Einschränkungen, die wir haben, die sind so unterschiedlich und sind auch so verschieden, auch wenn sie gleich klingen, werden sie doch ganz unterschiedlich im Boot sich auswirken. Mhm. Deswegen muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist ein Riesenexperiment eigentlich. Mhm. Bei mir ging es auch über viele, viele Jahre. Auch dieses Jahr haben wir noch rumexperimentiert und haben noch Verbesserungen gefunden. Das ist einfach, man muss viel ausprobieren, man muss Erfahrungswerte sammeln, manchmal muss sogar messen. Da haben wir auch eine sehr gute Unterstützung vom Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr. Herr Christian Iffland, der kommt dann auch immer mit seiner ganzen Messtechnik, hat dann am Paddel die Sensoren am Boot, sodass wir dann auch wirklich Kraftkurven dahinter legen können und gucken können, wenn wir jetzt was ändern, wirkt sich das wirklich am Ende auf Schlagvortrieb etc. aus. Mhm. Und der Sitz, der muss richtig angepasst sein. Und selbst wenn wir dann sagen, ja, so kann ich gut Kanu fahren, ist es immer noch nicht zu Ende, weil dann muss man immer gucken, nach jeder längeren Einheit muss man gucken, hat man vielleicht irgendwo eine Druckstelle. Wir spüren es ja nicht und können nicht sagen, ihr drückt's, sondern wir paddeln und dann müssen wir aufs Zimmer ganz schnell mit dem Spiegel alles abgucken, haben wir irgendwo eine Druckstelle, weil eine Druckstelle ist, sag ich mal, das Worst-Case-Szenario.
Also im Beinbereich, du merkst es nicht logischerweise, Querschnittslähmung, und dann guckst du mit der Lupe nochmal, nicht mit dem Spiegel.
Beinbereich geht fast immer noch, aber schlimmer sind gerade am Gesäß die Sitzbeinknochen, Hüftbeinknochen und wenn sich da eine Druckstelle bildet, dann dann ist meistens auch die Saison vorbei, weil so eine richtige Druckstelle, wenn sie im schlimmsten Fall dann sogar noch offen ist, bedeutet meistens auch lange, lange Krankenhausaufenthalte, weil das heilt nicht mehr so schnell. Die Heilungen in den gelähmten Bereichen ist so runtergesetzt. Also ich hatte einmal auch eine Druckstelle an der Ferse gehabt, weil ich in Hof bei einem Spaßwettkampf, also Hof ist ein traditioneller Wettkampf, den fahren wir immer Mitte September, läuft immer unter dem Motto kalt, aber geil. Und das ist halt, ist nicht mal eine 200-Meter-Strecke, weil würde man 200 Meter in den kleinen See reinpacken, würde ein Vierer, ein Kajak-Vierer, der richtig Gas gibt, würde hinten ins Ufer schmettern. Mhm. Deswegen musste die Strecke verkürzt werden. Das ist, glaube ich, 180 Meter. Das ist wirklich ein reiner Spaßwettkampf. Und wir sind Zweier gefahren. Und ich habe halt nicht darauf geachtet, dass der Fuß ordentlich platziert ist und hat dann auf einmal so eine große Druckstelle an der Ferse. Habe ich nicht gemerkt an dem Tag. Am nächsten Morgen ziehe ich den Strumpf aus, war alles voller Blut. Das war halt natürlich einer von diesen Worst-Case-Szenarien. Und das hat zum Beispiel Mitte September ist es passiert. Und Mitte Januar begann die Wunde von außen zuzuheilen. Mhm. Also das ist eben auch immer so was, wo wir extrem aufpassen müssen, dass wir wirklich auf unsere Haut Acht geben, dass wir keine Druckstellen hervorrufen, weil das bedeutet dann meistens einen riesen Trainingsrückstand, wenn nicht sogar Saisonende. Und deswegen, die Einbauten sind am Ende das A und O.
Ja, und sich da eben auch entsprechend die Zeit zu nehmen dann dafür, ne, diese ganz individuellen Möglichkeiten. Gut, dann ist ja dein Boot natürlich auch für dich ein Heiligtum eigentlich. Ne?
Ja, definitiv. Also so behandle ich es auch. Also nach jedem Training wird es schön geputzt, poliert, da darf kein Wasserfleck mehr drauf sein. Vor jedem Training gucke ich meine Anbauten an, sind die noch fest, passt hier alles. Gucke immer mal so an diesen empfindlichen Stellen, wie ich sage, sitzt mein Knochen, ist das alles noch schön weich oder ist es mittlerweile durchgesessen? Passt das mit dem Stemmbrett? Ist das Steuer gut einstellbar? Also Bootspflege und Materialpflege steht bei mir immer ganz oben im Kurs, weil das ist das, womit wir auch unsere Medaillen holen wollen. Und da muss eben genauso alles passen wie an uns selber.
Alles im Zeichen der Professionalität. Also das ist, kriegt man hier im Gespräch schon sehr gut mit. Ja, wir haben eben eine Profisportlerin zu Gast. Lass uns doch mal auf deine Wettbewerbe schauen. Und genau, gerne mal zwischendrin was trinken, ist auch wichtig.
Mal so viel über Wasser reden.
Genau. Du warst zu den Olympischen Spielen in Tokio nominiert. Erstmals 2021 war das die Corona-Spiele. Ist klar, dass das ein besonderes Ereignis war. Dann war es der vierte Platz. Trotzdem, Paralympische Spiele waren seit deiner Behinderung dann auch immer schon ein Ziel gewesen. Oder generell auch Olympische, Paralympische Spiele ein Ziel gewesen. Und auch da trotzdem eine Erfüllung deines Traums schon. Wie hast du Tokio erlebt?
Ja, also klar, man hat schon in der Klinik, als er mich angesprochen hat, willst du Parakan machen? Man hat natürlich gesehen, dass ich athletisch ganz gut drauf bin. Und hat mir schon gesagt, hier Rio und hier dein zukünftiger Trainingskollege und so. Da habe ich schon immer gesagt, ja, cool wäre es schon, aber ich will halt, wie ich eben gesagt habe, erstmal den Spaß an den Sport haben, die Leidenschaft entwickeln. Das stand bei mir im Fokus, aber als dann 2017 klar war, ich schaffe es in die Nationalmannschaft oder ich habe den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, klar, dann fängt man an zu denken, Tokio ist das nächste Ziel, es wäre natürlich toll. Es wäre der große Traum, einmal bei den Spielen dabei zu sein. Jetzt nicht die Olympischen Spiele, jetzt sind die Paralympics, aber es ist ja wirklich auf einem Niveau, dass beide, da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. Und das war natürlich der Traum, der war dann sehr, sehr präsent. Und darauf hat man hingearbeitet. Und als ich dann 2019 mit Ach und Krach den Quotenplatz geholt habe, da war natürlich die Freude groß. Wir durften dann auch 2019 zu dem sogenannten Test-Event. Mhm. Das ist immer ein Jahr vor den Spielen, können wir als Kanuten einmal auf die Strecke, weil wir müssen die Strecke auch testen. Mhm. Wir müssen ja wissen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt, dass wir das auch trainieren können, dass wir das antizipieren können. Und da war ich dann auch schon in Tokio und hatte da auch ein sehr, sehr gutes Rennen und war natürlich total Fokus, jetzt geht's nach Tokio. Und habe mich auch von dem Gedanken nie abbringen lassen, auch als die Corona-Zeit losging. Weiß ich noch, meine Trainerin hatte zwischen zwei Warmwasserlehrgängen, hatte sie komischerweise Urlaub gehabt, warum auch immer. Und ich war auf einmal zu Hause allein und da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich bei meinem ersten Heimtrainer, beim Nico Meicher in Leipzig trainieren durfte, 2 Wochen. Und er hat dann angefangen, na Anja, meinst du, ihr fliegt in 2 Wochen überhaupt noch irgendwo hin? Ich sag, ach klar.
Wird
doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wirst du sehen, wir fliegen nach Sardinien. Er so, naja, ich habe ja sogar meine Zweifel mit Tokio. Ich so, ach komm, das ist noch so lange hin bis dahin. Naja, wir sind geflogen und das waren ja dann, wo wir die FES-Boote ausgepackt haben, waren wir dann 2 Tage später wieder auf dem Rückflug. Hat natürlich richtig gut geklappt und dann hat es ja nicht lange gedauert, bis die Absage kam. Und ja, das war bitter. Weil
dann bist du nicht mehr im Rhythmus. Ne? Du musst dann wieder einjährig, das ist ja von vielen gehört, wieder einmal einen neuen Anlauf nehmen, wobei ja überhaupt nicht klar war, dass es dann oder ob es stattfinden kann, 2021 dann eben.
Naja, das ob habe ich nie in Frage
gestellt. Das hast du nicht.
Für mich war klar, die finden das Jahr drauf statt, wenn da jetzt nicht ein neuer Coronavirus oder so kommt. Ärgerlich war halt nur, weil wir haben bis dahin wirklich schon sehr, sehr viel investiert. Wir waren zweimal in Südafrika. Das ist natürlich auch immer ein großer Aufwand, allein dahin zu kommen, dann 2 Wochen dort richtig hart trainiert. Und ja, wir waren halt schon wirklich komplett in der Spur drin. Aber jetzt so im Nachhinein glaube ich sogar, dass dieses Corona-Jahr mir gut getan hat. Mhm. Weil wir sind in dem Jahr dann keine internationalen Wettkämpfe gefahren. Wir haben uns zwar auf einen noch vorbereitet, weil es sollte in Ungarn noch ein ja, Weltcup als Highlight stattfinden, wo dann unser Bundestrainer aber dann doch noch gesagt hat, nee, wir fahren den nicht aus Sicherheitsgründen, sodass 2020 ein reines Trainingsjahr ist. Und aus diesem Jahr bin ich dann 2021 so stark zurückgekommen wie nie zuvor. Obwohl wir in dem Winter gar nicht in die Wärme fliegen konnten, weil eben noch die Corona-Restriktionen waren. Haben eben sehr, sehr viel im Winter in Kienbaum trainiert, konnten nicht aufs Wasser, haben dann die Boote in die Schwimmhalle gebracht, haben mit Gummibändern, haben wir die an den Startblöcken festgemacht. Unser Trainer aus Berlin hat dann vom Paddelkasten solche Gitterpaddel mitgebracht. Dann sind wir dann auf der Stelle im Schwimmbad 40, 50, 60 Minuten gefahren, sind gesprintet, haben das Wasser um uns geworfen. Also man wusste, das ist eigentlich nicht die perfekte Vorbereitung. Die Kilometer fehlen ja trotzdem. Und trotzdem kam dann im Mai 2021 der erste Weltcup. Aus heiterem Himmel wurde ich Weltcupsiegerin. Das hat sogar unseren alteingesessenen Trainer ein Tränchen in die Augen getrieben. Das war sehr, sehr emotional. Also es war einfach Wahnsinn. Und dann wurde ich auch noch Europameisterin mit 700stel Vorsprung. Das war einfach gigantisch. Also so wie das Jahr gestartet ist, war ich auf Folge 7. Und Tokio kam dann immer näher. Und es waren ja meine ersten Spiele. Deswegen, ja, es waren die Corona-Spiele, aber ich hatte ja auch keinen Vergleich, was vielleicht auch ganz gut war.
Wahrscheinlich was.
Und ja, deswegen waren die trotzdem für mich ein Highlight, das alles zu erleben, mal in dem paralympischen Dorf zu sein. Das Feeling, jetzt einen Wettkampf zu fahren. Klar könnte man sagen, man fährt die 200 Meter wie immer. Wie bei jedem anderen Wettkampf, es sind die gleichen Leute, die da stehen. Die Startschuhe sind ähnlich, es sind 200 Meter. Das ist das gleiche Boot, gleiche Paddel, gleiche Kleidung. Du bist dieselbe Person, aber nie. Es ist wirklich nicht so. Es sind andere 200 Meter. Mhm. Es fühlt sich einfach ganz, ganz anders an.
Du bist schon tagelang sicherlich und überhaupt seitdem du da bist, dann auch drauf eingestellt. Richtig. Bist du richtig drin da in
genau.
diesem ganzen Modus.
Und man weiß, es ist halt ein Wettkampf, der kommt nächstes Jahr nicht wieder. Der kommt erst in dem Fall 3 Jahre oder in 4 Jahren erst wieder. Und das macht schon was mit einem. Und ja, man hat natürlich richtig Bock gehabt zu fahren und ja, dann war es der vierte Platz.
Dann war es der vierte Platz.
Das war, ja, ich meine, klar, 2 Jahre vorher, wo ich mit Ach und Krach ins Finale gefahren bin und gerade so den Quotenplatz geholt habe, hätte mir jemand gesagt, ich fahre in Tokio einen vierten Platz, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber in dem Jahr, wo einfach schon so viel mega Cooles passiert ist, dann in Anführungszeichen nur der vierte, das war natürlich schon hart. Und das hat irgendwo, obwohl ich mir den Traum Paralympics erfüllt habe, hat das trotzdem in mir so eine kleine Leere hinterlassen. Irgendwie, das war nicht zu Ende geträumt. Und da habe ich gleich gesagt, also in Paris habe ich definitiv noch eine Rechnung offen.
Und also schon ziemlich zeitig dann danach war für mich
klar.
Ja, das
habe ich direkt natürlich gleich im Interview, habe ich das gleich rausposaunt.
Ach, hast du dann auch? Okay,
habe ich natürlich gleich gesagt, hier Paris, da muss die Medaille her.
Der Wunsch eines jeden Sportjournalisten. Das ist so eine Ansage, die
genau.
da kommt.
Aber ja, die Jahre darauf dann auch so hart. Wenn ich meine, jedes Jahr für sich war sehr erfolgreich. Ich habe jedes Jahr internationale Medaillen geholt, was auch nicht selbstverständlich ist. Man muss dafür auch so super hart trainieren. Aber im Endeffekt, bei den großen Highlights, bei den Weltmeisterschaften, war es immer der vierte Platz. Und wieder der vierte. Und wieder der vierte. Und dann kommt man vom Finale zurück, der Sportdirektor steht da. Na, ewige Vierte. Okay. Warum?
Unsere Anja, wir kennen sie.
Ja, genau. Abonnement auf den vierten Platz. Ja, danke schön, habe ich auch kapiert. Ja, das war schon, das hat auch an einem ganz schön genagt. Und umso mehr war eben jetzt auch der Druck da. Und ich wusste, es wird nicht leicht in Paris.
Aber dann ging das Jahr ja wieder gut los, ne?
Das Jahr ging wieder gut los.
Und diesmal deswegen nicht Vierte. Und was hat er dann gesagt, als du diesmal Dritte warst bei der Weltmeisterschaft?
Hat mir gratuliert, hat aber nichts weiter dazu gesagt. Aber wie gesagt, die Medien haben natürlich gleich geschrieben, der Fluch des vierten Platzes ist gebrochen. Und dann steht dann da Sachsen-Anhalts große Medaillenhoffnung. Ich dachte mir so, das wird richtig hart. Also das ist halt kein Selbstläufer. Auch wenn die WM und die EM gut läuft, das ist ja nie ein Gradmesser dafür, wie die Paralympics laufen. Das ist ja auch immer die Frage, wie haben die anderen trainiert? Fahren die jetzt die WM vielleicht auch nur aus dem Training wie ich und haben zum Paralympics eine ganz andere Form? Oder fahren die nochmal runter, bauen die nochmal neu auf? Oder machen die wie wir einen konstanten Aufbau? Wo endet das am Ende? Man kann aus der WM und aus der EM kann man nichts fürs Highlight ableiten. Das ist auch bei uns die Frage gewesen. Klar, wir haben schon auf die WM hintrainiert, sind sie aber, sag ich mal, trotzdem zur Hälfte aus dem Training gefahren. Die Europameisterschaft sind wir komplett aus dem Training gefahren. Während die Teammitglieder von uns, die nicht die Quali für die Paralympics geschafft haben, die haben das als Highlight genommen. Die haben ganz anders die Tage vorher trainiert als wir. Wir sind da noch mit Bremse am Boot, sind wir noch hochintensive Intervalle gefahren vor unserem Europameisterschaftsfinale. Okay. Also ganz, ganz anders. Deswegen kann man daraus nie was ableiten. Und ich wusste, es wird unglaublich schwer in Paris, weil die anderen drei Mädels da vorne, die zwei Briten und die Ungarin, die sind unglaublich stark. Und die wissen auch, was sie machen. Die haben auch professionelle Trainer im Hintergrund. Die sind super stark. Und ja, es gab keine Garantie für die Medaille. Aber ich dann zwischenzeitlich auch mal, weil das Training gar nicht mehr so zusammenlief, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Zeiten stagnierten, die Leistungen, die gingen einfach nicht nach oben. Und ich glaube, das war jeder bei uns im Team. Also wir waren ja drei Athletinnen im Paracano dort. Ich glaube, jeder hatte sein Tief gehabt, wo er mal beim Bundestrainer saß und sich ausheulen musste. Und er hat es auch nicht leicht mit uns gehabt, weil die Emotionen, klar, gehen natürlich in so einem Jahr dann öfters mal auch mit einem durch. Und man verzweifelt auch schnell mal. Aber ja, dass wir dann am Ende so performen und alle drei Bronze holen. Ich glaube, was Schöneres gab es für uns nicht, gab es für unseren Bundestrainer, für das ganze Team nicht. Dass wirklich nach dieser super anstrengenden, intensiven Zeit wir uns alle mit der Bronzemedaille belohnen durften. Geht nicht.
Und es ist so ein einprägsames Erlebnis gewesen, du hast gesagt, du vollziehst dieses Rennen immer noch mal wieder nach, also damit du es nicht vergisst. Ne?
Das brauche ich, ich glaube, das hätte ich nicht
vergessen. Wie viele Sekunden waren es denn am Ende, die du gebraucht hast?
Ich glaube, 52.
52 Sekunden für diese 200 Meter so in eine Richtung. Ne?
Ja, genau. Das Rennen ist noch komplett präsent. Also ich weiß auch ganz genau, dass das, worauf wir lange hintrainiert haben, dieser extrem pünktliche Start, dass der auf einmal funktioniert hat. Und zwar gar nicht, weil ich mich darauf konzentriert habe, sondern einfach, weil der so automatisiert funktioniert hat. Das habe ich direkt gemerkt, genau das ist das, was wir mit dem Olympiastützpunkt trainiert haben. Genau das wollte ich so machen. Und dann das Rennen selber war einfach dahingehend super schön, weil ich war genau im Sandwich zwischen den zwei Britinnen. Links von mir die Charlotte Henshaw, das war klar, die wird ihr Ding machen, die wird Gold holen. Das war klar wie Kloßbrühe. Und rechts neben mir Emma Wicks, immer ein Silberkandidat. Und die bin schon ein paar Mal neben ihr gefahren. Man sieht es dann auch aus dem Augenwinkel. Wir starten, die ist super schnell im Start, dann bleibe ich kurz dran und dann ist sie weg. So, und jetzt sind wir gestartet. Ich war an ihr dran. Ich war an ihr dran. Ich war an ihr dran. Bei 100 Metern, ich war an ihr dran. Und ich dachte so, warum fährt die nicht weg? Ist sie so schlecht oder bin ich so stark auf einmal? Das war einfach so für mich ein mega Gradmesser, an dem ich mich so pushen konnte, dass ich an ihr dran geblieben bin, dass nach 100 Metern, ich hatte es schon mit der Böe gesagt, konnte ich mich super ausrichten, dass ich dann so gemerkt habe, wie ich dann an ihr immer weiter rankam. Klar, die Strecke war am Ende, sagen alle, 50 Meter zu kurz, 50 Meter länger und ich hätte sie noch gehabt, aber ich wusste dann irgendwann bei 50 Metern, dass das Rennen einfach perfekt lief, dass das genau das Rennen ist, was ich zu dem Zeitpunkt zeigen wollte. Und mir war klar, jetzt fährst du um die Medaille. Und da fliegen dann die letzten 50 Meter förmlich an einem vorbei. Da merkt man keinen Schmerz mehr. Dann will man einfach nur, dass endlich dieser Piepton kommt. Weil wenn unsere Bootsspitze über die Ziellinie fährt, piept's. Und man weiß, der erste Piepton gehört immer Charlotte Henshaw. Das ist klar. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann der zweite, habe ich gemerkt, okay, das war jetzt Emmas Spitze. Und dann der dritte ist ja dann der spannende. Und der kam nicht. Und meine Bootsspitze fuhr. Und zwar meine Bootsspitze, die den Piepton ausgelöst hat. Und nach mir erst kam der vierte.
Und da realisiert man es dann.
Und da wusste ich, das ist er. Guck nach links, sehe die Ungarin hinter mir. Und
du hast ja keine Zeit gehabt, dich irgendwie mal umzuschauen. Es ist ja einfach nur Vollsprint. Ne? Also du guckst ja nicht um oder
so. Wer guckt, verliert.
Nee, ist klar.
Definitiv. Also man kann wirklich nur so gerade was peripher im Augenwinkel passiert. Deswegen, wo Emma gefahren ist, war perfekt. Also besser konnte es nicht sein. Und das hat natürlich unglaublich gepusht, weil ja, das sind dann am Ende die Körner, die Zehntel, die es am Ende dann noch ausmachen. Und ja, es war einfach wirklich genau das perfekte Rennen, von dem ich immer geträumt habe, dass ich es fahre. Wie gesagt, also lange Zeit nicht dran geglaubt und wirklich sehr, sehr viele Stunden auch mit meinem Sportpsychologen telefoniert. Der ist auch aus Leipzig, der Hans-Ulrich Wilms. Der ist immer da. Also gerade wenn wir im Wettkampfbetrieb sind, kann ich ihn zu jeder Zeit anrufen. Wir haben nach dem Vorlauf, der wirklich nicht optimal lief, haben wir sehr, sehr oft telefoniert und er hat auch immer gesagt, ich habe auch gesagt, das kann nur wieder der vierte werden, so wie es gerade läuft. Und er hat immer zu mir gesagt, Anja, visualisiere, wie du über die Ziellinie fährst und du hast die Medaille. Denk nicht dran, dass du irgendwie Vierter wirst. Und genau das habe ich mir zu Herzen genommen. Und an dem Abend vor meinem Finale, das war irgendwie so ein ganz, ganz kurioser Moment. Da war auf einmal bei mir so dieser Schalter umgelegt, wo ich ihm gesagt habe, okay, wie fühlt sich das an, über die Ziellinie zu fahren und du hast eine Medaille? Und habe darüber nachgedacht, wie reagierst du? Ich meine, dafür gibt es kein Drehbuch, wie man am Ende reagiert. Aber wie würdest du reagieren? Wie würdest du dich fühlen, wenn das gelingt, das große Ziel? Und habe dann so die ganze Zeit in meinen Gedanken gehangen, hatte so meine Wettkampfsachen vorbereitet im Zimmer, bin dann auf dem Balkon raus. Und wie ich so dann drüber nachgedacht habe, das wäre geil, wenn das morgen passiert. Eine Medaille nach dem Zieleinlauf. Und auf einmal ging in der Ferne über den Dächern von Paris ein Höhenfeuerwerk los. Und ich liebe Feuerwerke. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, das ist ein Zeichen für mich. Also das ging auch eine Viertelstunde Spektakel hoch drei. Und da habe ich mir dann immer gesagt, jo, morgen wird dein Tag, morgen wird dein Tag. Und irgendwie so war ich dann so vom Mindset her so positiv eingestellt, dass alles, was so in der Vergangenheit war, an Zweifeln, an Problemen, die es gab, das war alles auf einmal weg. Und ich bin wirklich mit dieser positiven Einstellung dann abends auch eingeschlafen, früh aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt ist Zeit zum Angreifen. Das wird's heute. Und dadurch habe ich natürlich auch doch wieder mehr Druck gespürt. Und ich glaube, ich war so aufgeregt wie vor meinem Finale, war ich in meinem ganzen Leben noch nie.
Also unfassbar. Es ist wirklich, man hängt an deinen Lippen, wie du das erzählst, mit einer Begeisterung, weil ich glaube, das kann ja kaum eine von uns nachvollziehen, die das nicht erlebt haben, mit welchem unglaublichen Fokus du dann dort auch rangegangen bist in dieses Rennen. Ne? Ja. Also wie du es gesagt hast, auch so ein Automatismus und dann wirklich, muss ich das verdeutlichen, jahrelang wird trainiert auf diese keine Minute, die es dann am Endeffekt gewesen ist. Ne?
Richtig.
Und wie ist es, wenn du dann, als du über die Ziellinie warst und hast aufs Tableau geschaut, kannst du dich erinnern an die Situation?
Da sind, glaube ich, alle Emotionen von mir gebrochen. Also da habe ich gejubelt, geschrien, geweint, alles, glaube ich, gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch geatmet habe. Es war einfach wirklich so, ich habe mir immer gesagt, du hast die Medaille, du hast die Medaille. Und dann kam auch immer wieder der Gedanke, und da hinten auf der Tribüne, da sitzen meine Eltern, da sitzen meine Freunde. Und die durften es alle live miterleben. Und im Nachhinein habe ich auch das Video gesehen, wie sie erfahren haben, als ich Dritte geworden bin. Das sind einfach so Emotionen, die sind noch so präsent. Kann man eigentlich schwer in Worte fassen, was da wirklich so in einem vorgeht. Ich hatte auch vor kurzem die interessante Frage gestellt bekommen, wann konntest du den ersten klaren Gedanken wieder fassen? Mhm. Ja, dort nicht. Ganz bestimmt nicht. Das ist, glaube ich, erst passiert, als ich mit meiner Teamkollegin, mit Edina Müller, dann wieder im Dorf war und wir uns mal 5 Minuten aufs Bett gelegt haben. Beide unsere Medaillen um den Hals, haben uns gegenseitig, wir haben schnell uns was zu essen geholt. Ich habe ihr das Brötchen zugeworfen, sie mir den Käse. Dass wir überhaupt an dem Tag mal was essen, weil das war ja, daran war gar nicht zu denken, da kam, glaube ich, erst der erste klare Gedanke, weil dort vor Ort, das war einfach Wahnsinn, was dann alles ablief. Man war dann im Boot, man hat sich dann mit den zwei Britinnen, haben wir uns an Boot gestellt, noch für ein Foto, dann zum Steg, da waren schon die Teammitglieder, standen da tanzend auf dem Steg, haben einen Empfang, haben einen umarmt, dann in der Feier kam natürlich direkt, was natürlich auch sein muss, der Dopingkontrolleur.
Ja, auch noch.
Der hat es dann auch noch mit reingemogelt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt immer, da wir auch für einen sauberen Sport stehen. Ganz wichtig, die Dopingkontrollen, die natürlich bei so einem Highlight sein müssen. Und ja, dann ging es natürlich direkt vom Steg, ging es direkt zum Interview. Vom Interview ins Siegerehrungszelt. Da haben wir noch auf die Siegerehrung gewartet, dann die Siegerehrung, dann direkt zur Dopingkontrolle, nochmal zum Interview, dann zum Mannschaftsfoto. Und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es waren, glaube ich, 2 Stunden. 2 Stunden war es, die meine Familie und Freunde hinter der Tribüne warten mussten, bis ich endlich raus durfte. Und das war dann irgendwann so nach der Siegerehrung, war das mein Ziel. Ich will jetzt hier raus. Ich will endlich zu meinen Leuten. Ich möchte endlich hinter die Tribüne. Und die wurden ja auch schon fast von der Security rausgekehrt, weil die Security wollte auch irgendwann Schluss machen. Wir waren das letzte Rennen der Spiele. Das heißt, die wollten die eigentlich schon längst rausgekehrt haben. Aber zum Glück waren auch von Emma und Charlotte die Familien aus Großbritannien da. Also da ist eine ganz schöne Macht gegen die Security-Leute gewesen.
Ein Glück.
Ein Glück. Ja. Und die Freude, dann endlich da rauszukommen und mit allen, alle zu umarmen, zu feiern. Es war einfach ein Feuerwerk der Emotionen, wo ich auch jetzt immer noch Probleme habe, das alles so richtig einzuordnen, zu sortieren, weil es ist einfach so schnell alles passiert, was ich auf der anderen Seite auch schon wieder schade finde, dass wir gar nicht die Zeit hatten, das länger zu zelebrieren. Dadurch, dass wir ja wirklich knapp am Ende der Spiele dran waren, ging dort vor Ort alles super schnell, war alles eng getaktet. Man hatte gar nicht die Zeit gehabt, vor Ort mal schon das erste Mal zu realisieren, selbst auch mal Fotos zu machen. Ich kam gar nicht dazu, Fotos zu machen.
Du bist ja auch jetzt nicht schon ganz von Anfang an da gewesen. Du bist ja dann wahrscheinlich erst ein paar Tage vorher vor dem Rennen da hingereist, nehme ich an.
Nee, doch, wir sind zur Eröffnungsfeier waren wir schon da. Haben wir bewusst so gewählt, um eben...
Und dann auch die ganze Zeit da geblieben?
Genau.
Ah, ja.
Wir wollten bewusst schon, dass die ganzen Emotionen, die man so, die normalen Emotionen im Dorf, die man hat, die wollten wir abgearbeitet wissen, bevor wir den Schalter umlegen auf Rennmodus. Okay. Und da hatten wir auch sehr viel Freiheit, das ganze Dorf zu erkunden, uns mal andere Sportarten anzugucken. Da hat uns unser Bundestrainer wirklich freien Lauf gelassen. Und ich habe selber für mich gesagt, ab Sonntag, also nach Sonntag wird für mich der Schalter umgelegt. Ab da gibt es nicht mehr groß erkunden. Da gibt es nur noch Wettkampfmodus. Und so haben wir es eigentlich alle gelebt. Und das war auch ganz gut so. Aber an dem Tag, was da alles passiert, das war einfach Wahnsinn. An dem Tag war noch die Abschlussfeier. Da sind wir dann ins Dorf, kurz hingelegt, Abschlussfeier. Da sind wir dann auch eher weg, weil wir konnten dann nicht mehr. Das war dann irgendwann, war dann auch mal ein bisschen die Kraft, die Energie raus. An dem Tag beim Abendessen muss man gegenseitig die Stirn oben halten, dass man nicht mit dem Kopf in die Nudeln fliegen vor Müdigkeit. Ja, es war schon ein sehr, sehr intensiver Tag.
Und was kannst du dich noch erinnern, was deine Eltern zu dir gesagt haben oder so? Oder ist es einfach so ein Freudenknäuel gewesen, als ihr dann da...
Ein Freudenknäuel, Tränen sind geflossen. Und ganz oft habe ich gehört, du hast es geschafft, du hast die Medaille.
Also jetzt hast du noch realisiert, ne?
Ja, also das ist das, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann. Und ja, dann haben meine Freunde, die ja auch mit waren, haben dann immer ihren Schlachtruf. Ja. Ich kann mich gar nicht an den Schlachtruf mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Die haben den ein paar Mal da gebracht und... Ja, es war einfach Wahnsinn. Es war einfach schön, dass auch so viele Menschen dann eben da waren und wir zusammen das feiern konnten und nicht nur über Telefon oder aus der Ferne mal, sondern wirklich vor Ort alle in den Arm nehmen. Einfach, ja, das war unglaublich viel wert. Ich meine, gekuschelt haben wir an dem Tag sowieso viel. Auch mit unserem ganzen Team lagen wir uns in den Arm. Da gibt es so schöne Bilder davon, wie das ganze Team da, wie du sagst, einfach nur ein Knäuel ist. Dann waren wir mit Freunden, Familie, waren wir ein Knäuel und so viele Tränen, wie da geflossen sind, Freudentränen, das ist Wahnsinn.
Ja, es ist ja auch unfassbar. Ne? Also deine Eltern unterstützen dich, ja, wie du es gesagt hast, schon deine ganze Karriere, dann auch die zweite Karriere sozusagen und sind auch heute wieder mit dabei. Ja. Und das ist sowas Besonderes, wenn man dann auch merkt, dass sich wirklich dieser große Traum erfüllt. Als du dann diese Medaille umgehangen bekommen hattest, kannst du dich daran noch erinnern, wie das war, dieses Gefühl, auch dieses schwere Gerät sozusagen umgehangen zu haben?
Ja, definitiv.
War das der erste Gedanke, das ist aber schwer, das Ding?
Na, ich wusste ja schon in Tokio von meinen Teamkollegen, dass das Ding sehr, sehr schwer sein wird.
Halbes Kilo, ne?
Ja, der Moment auf dem Siegerpodest, wenn die Fanfare da von Victor Lamont gespielt wird, war einfach schon gigantisch, da hochzufahren. Und dann haben wir von der ICF, also vom Internationalen Kanuverband, von unserem Parakanu-Chef, also vom Präsidenten des Parakanus, die Medaille umgehangen bekommen von John Edwards. Der lebt auch für den Parakanu-Sport und von ihm dann die Medaille umgehangen zu bekommen, das war was ganz, ganz Besonderes. Und man muss auch sagen, es war ja auch eine unglaubliche Kulisse. Also so viele Menschen, die nur für Parakanu gekommen sind, so viel haben wir noch nie erlebt, wenn wir mit dem Rennsport zusammen waren. Also nicht mal für Rennsport und Parakanu zusammen waren so viele Menschen da, wie an dem Tag für Parakanu. Und das ist Wahnsinn. Das war einfach toll. Und auch ja, die Franzosen, wie die für jeden Athleten mitgefeiert haben, mitapplaudiert haben. Und das war einfach unglaublich. Und das ist so ein Gefühl, das macht schon ein bisschen süchtig. Das will man wieder erleben.
Ja, leidest du fast schon über. Also, wir haben ja Los Angeles 2028. Ist das dein nächstes Ziel?
Ja, definitiv. Ja? Also L.A. ist ganz fest im Fokus, weil ja, auch wenn die Medaille nicht gewesen wäre, allein dieses Erlebnis Paralympics mal ohne Restriktionen zu erleben, ist einfach so gigantisch. Das ist einfach unbeschreiblich, wenn alle Sportarten, alle Nationen zusammenkommen, zusammen da ein Ziel haben, nämlich friedlich um die besten Leistungen zu kämpfen und da Teil davon zu sein, Teil der deutschen Delegation zu sein, auch mal das ganze deutsche Team zusammen zu erleben, das ist einfach so unglaublich schön, das will man unbedingt wieder haben. Und ja, wenn es natürlich dann nochmal mit der Medaille gekrönt werden würde, wäre es natürlich super, aber wie wir es ja schon gesagt haben, es sind am Ende 50, 52 Sekunden, da muss alles passen. Das ist wieder ein riesiger Balanceakt. Wir wissen jetzt, was wir diese Saison richtig gemacht haben. Ich denke, wir können sehr viel lernen aus der Saison. Aber es muss natürlich die nächsten 4 Jahre alles zusammenpassen. Gesundheit, beruflich, familiär. Wie gesagt, beruflich bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass ich da im Bergmannstrust die perfekte Unterstützung bekomme. Ja. Und ja, mir wurde ja auch schon zugesichert, L.A., machen Sie mit.
Bis dahin auch alles in trockenen Tüchern.
Genau, und okay, das ist natürlich wunderbar, wenn man da so einen Background hat, so einen Rückhalt. Und ja,
Dann ist es ja auch wahrscheinlich so, dass man das, was man häufig hört, man ist nach den Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen und fällt dann erstmal in so eine Art kleines Loch eigentlich. Das ist wahrscheinlich dann bei dir eigentlich gar nicht passiert, weil du schon wieder mit Fokus auf das nächste Event unterwegs bist und jetzt ja überhaupt auch noch bei vielen Interviews und so bist. Oder genau. Wie fühlt es sich jetzt an nach dieser großen Euphorie?
Ja.
Bist du ein bisschen ab? Was ist gerade so der Zustand?
Die Euphorie geht tatsächlich im Moment weiter, weil eben, wie du sagtest, es sind sehr, sehr viele Interviews, viele Events, die nacheinander passieren und dadurch kann man gerade gar nicht in das Loch fallen. Also gibt es eigentlich gar nicht. Man wird immer wieder in die Erinnerung zurückgeworfen an den Tag. Und das ist sehr, sehr schön. Und ja, jetzt mittlerweile geht auch das Training ja schon wieder langsam los. Und ja, der Interviewmarathon geht ja auch jetzt weiter. Dann kommt Weihnachten, wo man dann hoffentlich auch mal die Zeit hat, wirklich mal sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich mal Zeit zum Realisieren, was alles passiert ist. Und im Januar, wo ich mir dann denke, wo das Loch kommen könnte, gehen ja unsere Maßnahmen schon wieder los. Da fahren wir ins Skilager.
Ich meine, auch wenn du schon mit dem Ziel reingehst, also wenn das für das dich schon auch, klar ist, so, dann hast du ja schon wieder, auch wenn das natürlich ganz schwer ist, wieder jetzt 4 Jahre sich dann zu arbeiten, ne? Aber trotzdem weißt du ja schon, wofür du es jetzt wieder machst. Was ja bei manch anderen nicht der Fall ist, wo man dann nicht weiß, geht die Karriere jetzt weiter? Wie geht sie jetzt weiter oder so?
Nee, das stimmt. Also der Fokus ist natürlich, oder das Ziel ist ganz klar in der Perspektive LA. Und ja, wir haben ja auch sonst immer schöne Highlights im Jahr, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Das sind ja weiterhin auch große Highlights für mich, wo ich auch gerne immer wieder um eine Medaille mitkämpfe.
Hast du das Gefühl, du bist da ein bisschen befreiter jetzt sogar, weil dieser Erfolg jetzt da ist?
Weiß ich nicht. Also jetzt im Moment trainiere ich sehr befreit, weil jetzt weiß ich, ich habe mein großes Ziel erreicht und ich kann jetzt ohne Druck trainieren im Moment. Aber wenn es dann jetzt in die neue Saison geht, wir werden sehen. Also die Medaille ist immer das Ziel, man will immer mit einer Medaille nach Hause kommen. Ich glaube nicht, dass da so viel weniger Druck da sein wird. Deswegen freue ich mich auch drauf, weil das ist ja das, was am Ende auch ausmacht. Dieser Druck, der Adrenalinrausch, das ist ja das, was am Ende auch den Wettkampf bestimmt. Und das ist ja auch im Nachhinein immer schön.
Du bist für deine außergewöhnlichen Leistungen auch mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Vor gar nicht allzu langer Zeit die höchste deutsche sportliche Auszeichnung. Sag noch mal 2, 3 Sachen dazu. Was ist das für eine Ehre? Wie war das dort gewesen, diese Auszeichnung zu empfangen?
Ja, das ist natürlich, ich kenne das natürlich von Teamkollegen und auch aus sozialen Medien, dass Medaillengewinner Silberne Lorbeerblatt überreicht bekommen. Und es war mir auch relativ schnell nach meiner Medaille klar, dass der Termin dieses Jahr bestimmt noch anstehen wird. Und ich habe mich auch schon super drauf gefreut. Und ja, es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Aufgrund der Fülle an Medaillengewinnern, die wir hatten, haben wir leider nicht ins Schloss Bellevue gepasst. Ach so. Deswegen waren wir an einem anderen Ort in Berlin, wo der Bundespräsident ausgezeichnet hat. Und das war einfach ein wunderschöner Anlass, dass alle Medaillengewinner von den Olympischen und Paralympischen sowie Deaflympischen Spielen zusammenkamen. Und ja, alle nochmal geehrt wurden, alle nochmal auf die Bühne durften. Wir durften dem Bundespräsidenten die Hand schütteln. Er hat eine wunderschöne Rede gehalten, die sehr emotional war. Und ja, dann am Ende, der Abschluss der Veranstaltung war, dass alle, die aufstehen konnten, aufgestanden sind, die anderen nicht, und wir alle die Nationalhymne gesungen haben. Das ist natürlich, das gibt nochmal richtig Gänsehaut und nochmal sehr, sehr positive Emotionen. War ein mega Erlebnis.
Und genau wie die Medaille wahrscheinlich einen Ehrenplatz bei dir zu Hause.
Der Medaille, genau.
Neben der Medaille.
Richtig,
direkt,
genau. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Anja Adler, vielen Dank für das Gespräch. Dann sagen wir, also Es war wundervoll, dir zuzuhören. Zum einen, zum anderen, glaube ich, haben wir alle auch was von deiner unglaublichen Energie, die du so in dir trägst, mitspüren können. Und ich glaube, das motiviert auch die einen oder anderen, einfach voranzugehen, sich Ziele zu setzen, sich nicht entmutigen zu lassen, auch nach schweren Schicksalsschlägen manchmal, und einfach seine Ziele weiter zu verfolgen. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Das war sehr schön. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit Sichtbar Plus und unserer Folge Sichtbar, der Podcast von Hör mal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen und heute auch mit Unterstützung des inklusiven Redaktionsteams des offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Danke an die Aktion Mensch, die dieses Interview oder diese Interviewreihe gesponsert und gefördert haben. Und danke im Speziellen nochmal an Rudi in der Gästebetreuung, Frank sind die Heiko und Rüdiger an der Kamera. Ich schaue mich um. Andreas, Alex und Antje am Ton. Andrea und Alex in der Regie. Anne und Katharina von der Aufnahmeleitung. Rüdiger und Aaron für die Dokumentation auch auf Social Media, denn das wird es auch geben. Und Katja in der Und damit bis zum nächsten Mal mit Sichtbar, der Podcast. Und alles Gute. Bis bald. Tschüss.